Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 348, heute mit Felix.
Ein Felix pro Podcast.
Genau, und Markus.
Retut, das Fediverse lebt.
Und meiner einer, ich bin Ingo, hallo. Markus, bist du rausgekommen aus dem Feiern? Bist du wieder aufgetaucht oder sind die Jecken da, haben sie alles übernommen und ihr macht gar nichts mehr da drüben?
Und wir machen gar nichts mehr, wir nur noch für die Außenwirkung. Und ansonsten ist natürlich, die Session läuft, also es ist seit dem 11.11. stirbt hier der Bär, selbstverständlich. Ich kenne das lokale Karnevalsprinzenpaar persönlich, das wird eine gute Session, denke ich.
Okay, gut. Na dann drücke ich euch die Daumen, was auch immer ihr da treibt, die nächsten Monate. Ja, gut.
Ja, um das Ganze ein bisschen zu entzaubern, vor Weihnachten passiert nicht viel.
Also. Das war jetzt einmal Auftakt, dann erstmal wieder ein bisschen schlafen und dann geht's dann erst im Februar weiter.
Ja, also hier so für die Leute, die so richtig Prinzengefolge machen und so, da geht schon wesentlich mehr, aber so für den Autonormalverbraucher, der vor allem so 2, 3, 4 Veranstaltungen, Sitzungskarneval, also Indoor-Veranstaltungen und dann den Straßenkarneval macht, da glaube ich, geht das dann erst nach Neujahr richtig los. Also nicht glaube ich, sondern ist meine Erfahrung. Ist so das, was ich davon lebe.
Okay. Also ihr arbeitet doch noch. Du zumindest.
Ja, genau. Richtig.
Deswegen ja auch heute in der Sendung. Auch das kriegen wir in schöner Regelmäßigkeit hin. Genau, auch wenn wir irgendwie immer einen Felix verlieren, aber irgendwie deswegen haben wir ja zwei davon.
Ist doch so perfekt. Letzte Woche war Felix hier, diese Woche ist Felix hier. Nächste Woche oder in zwei Wochen.
Moderation nicht ändern, das passt alles. Ja. Super, sehr schön. Okay, dann starten wir doch in diese Sendung und fangen an mit Blast from the Past. Das hat aber, glaube ich, der andere Felix reingemacht. Macht nix.
Ich werde das jetzt einfach übernehmen vom anderen Felix. Ja. Ihr habt ja über dieses, ich habe übrigens die Sendung sogar nachgehört, weil top, war super kurz, hatte ich direkt Zeit, die ganze Sendung nachzuhören. Und ihr habt ja dieses, ich weiß nicht mehr, welche Distro es war, die dieses Tool hat, was Inix heißt, was das die Leute dann trackt, die Hardware trackt.
Manjaro,
genau. Und anscheinend, wenn man da Inix-F macht, dann zeigt das mehr, als wenn man Inix-V2 macht. Hat wohl jemand auf Mastodon gemastodiert.
Und okay, sind wir also schlauer.
Genau, da kann man wohl noch bessere. Ich habe mir das auch kurz angeschaut, was mich ein bisschen abschreckt, ist irgendwie Perl. Das fand ich irgendwie ein bisschen obskur, aber nun gut, muss glaube ich jeder selber wissen, was man da machen muss.
Ist das nicht einfach beste abgehangene Sprache, wo gibt?
Ich glaube, es ist okay, kann man also, machen, aber es wäre jetzt nicht so.
Eigentlich hat ja Python auch einfach alles kaputt gemacht, ne? Weil alle machen jetzt Python. Das heißt so, ich glaube, selbst diese Perl-Jünger sind ausgestorben, weil Perl war ja doch immer,
wir hatten die Diskussion gestern erst auf Arbeit und da ging es auch wieder kurz los, Perl versus Python. Und da gibt's schon immer noch so ein paar Hardcore-Fans. Also wir haben auch.
Okay, also mein Take wäre ganz kurz noch, wäre gewesen, vorher war ja Perl immer noch so eine letzte Bastion der Text, also Buchstabenverarbeitung so und Character Parsing und so dafür und Pattern Matching. Da war ja Perl richtig oder gut gelitten für. Und selbst das macht ja Python sehr ordentlich, weil einfach diese Syntax nachvollziehbar bleibt. Solange man denn das Base als Syntaxelement akzeptiert, wo ich persönlich immer noch Probleme mit habe, aber gut, irgendein Tod muss man sterben, das ist ein verdammt blöder Spruch, aber gut, er rutscht einem immer wieder raus. Ja, also das wäre dann so meine Annahme gewesen, dass deswegen Perl nicht mehr so en vogue ist, aber eben Ergebnis eurer Diskussion war?
Nein, also wir haben so ein paar Verfechter von Perl immer noch bei uns auf Arbeit und die ziehen das Python immer noch vor, weil Python kaputt und Breaking Changes und so und Perl funktioniert seit 30 Jahren irgendwie gleich und man muss nichts anpassen und ihr mit eurer komischen Sprache seid doch irgendwie doof, weil ihr müsst ständig hinterher programmieren. Und Python 2, Python 3.
Python 2, Python 3 ist jetzt echt auch schon 10 Jahre durch, ne? Ja, und? Das schon, also.
Oh, ja.
Es begegnen einem immer noch Systeme, wo das ein Thema ist.
Ich hab tatsächlich vorletzte Woche erst ein Python 2 Skript mal wieder gefixt. Also von dem her ist es aber nicht tot zu kriegen.
Ja, aber so, also mittlerweile bist du echt auch selber schuld. Also
ja, schon. Ich schreibe es nicht auf Python 3 um. Es war echt eine kleine Sache, die zu fixen war. Genau. Und das läuft jetzt wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre auch noch weiter so.
Auf Python 2.
Ja.
Ja, Ingo, also dann hast du es nicht besser verdient.
Wie gesagt, kann wenn man so mit alten Systemen umgehen muss, das fliegt ja einfach. Dieses Python 2 ist immer noch da.
Ja. Müsst ihr halt mal, ja paar mal hier dieses Nix machen oder so.
Ja, nee. Muss ich auch nicht machen. Ich setze einfach so Enterprise-Software ein, die einfach
Python 2.
Nicht altert oder einfach immer schon abgehangen ist, bevor sie rauskommt. Okay, aber das zu unserer Perl versus Python Diskussion, gibt da immer noch so ein paar Jünger, sind nicht davon loszukriegen, und von dem her, für manche ist Perl einfach das Beste auf dem Planeten. Wobei ich jetzt gelesen habe, auch Fortran ist ja irgendwie immer noch.
Ja, gut, also ich meine, das ist alles immer noch da, das geht halt. Dinge gehen, glaube ich, nicht mehr weg. Also dass Dinge wirklich weggehen, muss schon so, keine Ahnung, Flash oder so. Flash ist, glaube ich, wirklich weg. Vielleicht.
Also es benutzt im Internet keiner mehr, aber vielleicht benutzt das noch irgendwer für eine interne App und hat da irgendwie so spezielle Geräte,
Internet Explorer 6 oder so.
Ja, genau.
Also dieses VDI. Und dann bekommst du so einen Internet Explorer 6 in der Windows XP. Kiste. Streamt auf dein Desktop.
Die war doch gerade erst irgendwie die beliebtesten Programmiersprachen 2024 oder so. Das kam doch gerade erst wieder irgendwie raus, ne?
What?
Oh ja, das ist ein nachher Thema.
Ist noch ein Thema. Na gut, okay, dann wenn du das eh als Thema hast, dann können wir das nachher auch machen. Okay, dann schließen wir den Teil ab und kommen zum Toten der Woche. Ich habe lauter Tote mitgebracht. Amazon Fresh. Ich habe es tatsächlich nie verwendet, aber wird jetzt eingestellt.
Ist das so wie HelloFresh, aber von Amazon?
Ich weiß nicht, was HelloFresh ist, aber du kannst so Lebensmittel dem bestellen.
HelloFresh ist diese.
Ingo, wie hast du es geschafft, dieser Marketingkampagne zu entgehen?
Das ist dieser YouTube-Sponsor.
Hä? Was für ein YouTube-Sponsor?
Und die auch einige Podcasts.
Stimmt, ja,
also die sponsoren alles. Und die legen jede Amazon-Sendung so ein hier Guthabenkarte, wenn
gesehen.
Du jetzt für ein Jahr abschließt.
Ja, das
sei. Aha, also hast du schon.
Ja, aber ich weiß nicht, ich schmeiß es weg. Also ich meine, das ist, ich habe mir das nicht angeguckt.
Ja gut, aber also guckst du dir, okay, also ich bin ja so verrückt, ich guck mir das zumindest noch an, was da so mitgeschickt wird.
Nee.
Zumindest kurz.
Ist es das, was ich bestellt habe? Nein, weg. und YouTube-Werbung sehe ich nicht, von dem her, keine Ahnung. Ja, also.
Und Podcast-Werbung?
Warum siehst du keine, also das Integrate ist nicht Werbung vor YouTube-Video, das ist Werbung, wo der YouTuber dann so Talking Points hat und der das vorliest.
Sowas gucke ich nicht.
Das guckst du nicht, okay. Was? Nee, ich frage. Keine weiteren Nachfragen. Was ist Hallo Amazon? Hallo
was
Fresh
ist Hallo
Amazon?
Amazon Fresh. Also Lebensmittellieferdienst von Amazon. Das habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Da sagt Amazon immer, nee, für ihren Bereich nicht verfügbar. Und deswegen habe ich mich damit nie beschäftigt. Wir könnten hier so bio-grüne Lieferkiste und sowas aus dem Nachbarort kriegen, aber Amazon liefert nicht hierher, obwohl sie irgendwie so ein Lager drei Gegenden weiter haben. Aber HelloFresh, nee, was? Amazon Fresh kommt hier nicht her und scheinbar haben es zu wenig Leute verwendet. Und
ja, wenn es nicht herkommt.
Ich hätte es ja verwendet, wenn sie zu mir gekommen wären. Ja, nee, gibt es nicht mehr. War 2017 bei uns hier gestartet und ja, wird jetzt eingestellt, soll irgendwelche Kooperationen dann geben mit dem Händler Knusper. Sehr schön.
Ah ja.
Also zumindest
yes. Ja, okay. Merkst du selber, oder?
Ja, ist nicht mehr ganz Knusper, oder?
Schön. Ja.
Genau, also für Großraum Berlin, und scheinbar bin ich nicht mehr Großraum Berlin, weil wie gesagt, bei mir hieß es immer leider an ihrer Adresse gerade so nicht verfügbar. Pech gehabt, ziehen Sie mal 3 Kilometer weiter rein. Und bei euch im Rhein-Main-Gebiet muss es auch das irgendwie geben. Und in München wohl auch noch. Also da kann man es vielleicht mit Knusper noch kriegen, aber wenn ihr nicht ganz Knusper seid, dann könnt ihr auch irgendwie anders euer Zeug haben.
Also ich glaube, es gibt, also zum einen, es gibt ja jetzt wirklich gut funktionierende Lebensmittellieferdienste, die also das ganze Lebensmittelhandel, die ganze Palette liefern und nicht mehr nur frische Artikel. Ich hatte immer den Eindruck, bei Amazon Fresh geht es um diese frische Artikel. Und auf der anderen Seite gibt es genau das, was du gerade eben gesagt hast, diese Hofkisten. Also Leute, die gerne frisches Gemüse haben wollen, ich finde, dann sollte man gucken, ob die Bauernhöfe in der Gegend, und Gegend ist dann ein ganz schön weitläufiger Begriff.
Ist richtig.
Bei uns kommen die wirklich aus dem Oberland hier ins Städtische reingefahren, und wir sind ja so als Vorort zwischen Köln und Bonn, sind wir ja noch nicht richtig städtisch, sondern noch das Zwischending, aber die fahren auch noch weiter ins Städtische rein, also die liefern richtig nach Bonn rein und so. Dann kann man sich danach umgucken. Ich finde, das ist dann auch die ehrlichste Variante, anstatt dass das noch über 13 Zwischenhändler geht und ja. Genau, aber eben das andere ist, dass die hier Supermärkte ja liefern. Rewe ist da ja groß. Ich meine, Rewe ist jetzt natürlich ein Kölner Unternehmen, jetzt weiß ich nicht, wie weit das deutschlandweit ausgerollt ist. Aber es gibt da noch einige andere, Picknick heißen die hier bei uns in der Region, die glaube ich viel von Edeka einkaufen und dann ausliefern. Und das ist, die Aufpreise sind völlig vertretbar. Was ich schon öfter gemacht habe, als bei Rewe wirklich zu bestellen, also nein, wirklich liefern zu lassen, ist es zu bestellen und abzuholen, weil dann spart man sich zumindest die Stunde, die man sonst im Supermarkt durch die Gegend läuft und Sachen zusammensucht.
Das heißt, es ist dann schon fertig in der Kiste und du musst nur noch bezahlen und mitnehmen, oder wie? Mhm. Da geht dann also einer für dich durch und packt die ganzen Sachen ein.
Ja.
Okay.
Ja. Hat außerdem den Vorteil, dass du keine Spontankäufe mehr machst. Also Vor- oder Nachteile, ich habe auch schon mit Leuten darüber diskutiert, die gesagt haben, dass ihre Lebensmittelversorgung nur so funktioniert, dass ihnen spontan noch einfällt, was sie noch brauchen.
Das auch interessant. Kostet das dann mehr oder ist das ein gratis Service?
Nee, ist nicht ganz gratis, 2 Euro. Also ist irgendwie völlig akzeptabel für die Zeitersparnis, finde ich.
Ja, okay. Habe ich auch noch nicht gemacht, aber ja. Also ich meine, ich finde es auch immer total unpraktisch. War ich einkaufen? Naja, ich habe auch jedenfalls gedacht, das ist irgendwie, da gehst du hin und sammelst alles ein und irgendwie geschickt wäre, wenn man sich das alles sparen könnte. So weit sind wir noch nicht. Auch, dass dann jemand an der Kasse sitzt und das irgendwie alles darüber zieht und du das erst alles auspacken musst, dann zieht das einer rüber, dann packst du alles wieder ein. Und dann habe ich bezahlt und war mit Kind und Kegel und allem so beschäftigt und die Dame hat dann die Kasse geschlossen und dann steckte meine Kreditkarte dann noch drin und sie ist mir hinterher gerannt und hat dann gefragt, wie viel das jetzt mal bringt, was, wie viel ich glaube. Egal. Jedenfalls war ich überfordert um den Tag.
Zu dem Ein- und Auspacken gibt's ja jetzt in manchen Märkten, das habe ich auch neulich in der Schweiz gesehen, das Konzept, dass du beim Einchecken, also wenn du in den Supermarkt reingehst, dass du dir nicht nur einen Einkaufswagen nimmst, sondern auch ein Gerät.
Und dann
und während du Sachen in deinen Einkaufswagen legst, scannst du immer direkt beim Reinlegen schon und dann musst du beim Rausgehen nur bezahlen. Mhm. Ich bin von dem Konzept nicht so ganz überzeugt.
Es funktioniert aber okay. Also wir machen das meistens, ja. Und dann, ist ein bisschen annoying, weil sie müssen ja dann trotzdem gelegentlich Stichproben machen.
Dann packen sie doch wieder alles
dann,
aus.
Da stehst du genau mit deinen gepackten Taschen und dann müssen sie halt alles wieder raus ich glaube normalerweise, sie scannen dann nicht nochmal alles, aber irgendwie so ein bisschen so, halt so stichprobenartig und versuchen halt gerade so die teuren Sachen zu scannen.
Hast du wieder Schnaps gekauft?
Aber es ist schon, das ist schwierig, weil normalerweise gehen wir in die Mikro und da gibt's keinen Alkohol.
Dann das gibt's teures Fleisch. Keine Ahnung.
Ja, Fleisch ist glaube ich so der Klassiker.
Also das sind so die Sachen, die am teuersten sind.
Ja, genau, das halt sowas teuer ist. Also ich meine, das funktioniert okay, es ist aber schon so auch so ein bisschen, ist so ein bisschen komisch, weil irgendwie, es braucht mehr Technik, ist nicht wirklich bequemer, nicht wirklich schneller, glaube ich, ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob sie da, ich weiß nicht genau, was der Winkel für sie ist, warum sie sowas tun. Aber ja, also ich meine.
Okay, dann sagen wir nochmal, Amazon Fresh Lieferdienst tot bei uns demnächst und ihr habt Alternativen.
Es wird nicht vermisst werden, es gibt genügend Alternativen,
genau.
Oder?
Ja. Die haben wir euch gerade aufgezeigt. Dann, weiß ich, ihr kennt ja dieses lineare Fernsehen, ne?
Mhm. Habe ich auch schon mal gehört.
Schon mal gehört. Wahrscheinlich schon lange nicht mehr gesehen, aber schon mal gehört doch
Korrekt.
Was davon. Und das wird in Deutschland tatsächlich demnächst abgeschaltet.
Abgeschaltet? So komplett?
Ja.
Kannst
ja,
sein? Was?
Abgeschaltet. Ab Januar 25 wollen sie das über Satellit, die Ausstrahlung, ich glaube über Satellit war das, einstellen. Und deswegen gibt es jetzt Warnhinweise bei ARD, ZDF, dass das demnächst abgeschaltet wird. Achtung, Sie schauen SD-TV. Und übrigens machen wir ab 7. Januar dicht. Informationen über hier auf ARD-Textseite.
Geil. Aber also,
okay, ihr wisst, wie das funktioniert. Ja?
Es gibt einfach diese SD-Auflösung nicht mehr. Es gibt dann einfach nur noch HD.
Ja.
Also du kannst das dann nicht mehr in 30 mal 30 Pixel schauen, sondern du musst
genau.
Das dann
musst
in HD
dann
zumindest schauen.
Hochauflösend.
Was auch immer.
Crystal clear.
Ja, was auch immer SD und was HD genau ist.
Ja, HD sind ja unterschiedlich. Es gibt ja.
Ja, ist das
27p?
27p oder?
Ja.
Und was ist dann ST 480?
Nee, SD müsste, war immer 560 oder sowas, ne?
Das. Keine Ahnung, ja, ich kenne.
PAL, also, das muss auch noch so aus
ja,
dieser PAL-Sache kommen.
Da bin ich ja, also ich bin ja, also ja, bei uns gab es ja immer. Bei uns gab es ja mindestens 27p.
Aha.
Ja. Sag ich ganz einfach so.
Ja, da drunter kennst du nix.
Nee, darunter, also darunter Standarddefinition. Tja. Das ist so ja. Standard, dass es.
Das sieht so aus.
Das ist halt dann auch ein guter Satz, wenn du schreiben musst. Standard Definition is an old and low resolution. Das ist so, ja, ist Standard, aber. Also hier, ich habe ein bisschen rumgegoogelt, sie sagen SD ist 720x480. Aber auf Vimeo.
Sagt auf Vimeo. Ja.
Vimeo gut, sagt ja. SD Quality ist 720x480. Und dann gibt's HD 720, was 1280x720 ist. Ja, ich werde den Blogpost hier einfach mal verlinken unter deinem. Aber also das Programm geht ja nicht wirklich weg, du musst halt einfach in höherer Qualität schauen, I guess.
Ja, aber du musst ja Sachen umstellen. Also wenn du das so weitermachst wie bisher, siehst du nichts mehr. Wobei ja. Vielleicht auch nicht.
Also schlimm. Du siehst ja jetzt schon nichts. Das ist ja also das ist ja gar kein Unterschied.
Ja, nee, also du musst irgendwie deinen Receiver, keine Ahnung, irgendwie umstellen und ja, dann wird er das schon irgendwie neu, mal einen neuen Suchlauf starten oder keine Ahnung, wie das mit dem Satellit funktioniert. Oder tatsächlich
Internet. Ich kann euch Internet empfehlen, also ja. Da könnt ihr so Dinge schauen und dann könnt ihr auch so verschiedene Auflösungen, so ja. Full HD oder 4K oder zum Teil so 8K sogar schon. Da gibt's also verrückte Dinge in diesem Internet.
Also ach ja, wer braucht denn sowas? Das kann auch gar keiner darstellen.
Ja, ja es gibt genau. Schon Displays, aber.
Ja, habe ich.
Ja, nicht. Ja, 8K ist schon so ein bisschen, I don't know.
Ja.
Soweit sind wir, glaube ich, ja. Bei den meisten Leuten macht das, glaube ich, noch nicht so Sinn. Naja. Sonst haben wir noch, was haben wir noch für einen Toten?
Ja.
Also, oder wolltest du noch was?
Nee, mach mal ruhig, du kannst den machen.
Genau, hier, der Mr. Basic, Thomas E. Kurz, ist verstorben. Und der hat auch das Timesharing, dass mehrere Leute am gleichen Computer arbeiten können, hat er irgendwie wohl auch miterfunden. Also der hat voll viel gutes Computerzeug gemacht und das ist ja ein Nachruf und der ist jetzt tot. Was natürlich,
96 ist er geworden, also.
Genau, was natürlich aber trotzdem traurig ist. Und ja, ich meine, Basic gibt viele Leute, die mit Basic angefangen haben. Ich nicht. Aber trotzdem, ich meine.
Du nicht. Ich schon. Gibt's Amiga auch die, Basic.
Gibt's auch die Leute, die noch Perl mögen und so. Also da wird's auch die Leute geben, die Basic noch mögen. Darum, ja, ist gar nicht mal so schlecht. Genau, aber natürlich traurig, dass er jetzt hier gestorben ist.
Ja, und dann, weiß ich nicht, ob das ein Terroranschlag war, das Seekabel von Deutschland nach Finnland ist irgendwie.
Wann war das? Das war jetzt erst gerade?
Ja, das war gerade. Und super irgendwie, ja, Problem, Hetzen hat, glaube ich, jetzt Probleme damit, ne? Irgendwie, die haben das, glaube ich, mitgelegt.
Ja, die Schweden haben doch gerade gesagt, sie leiten Sabotageermittlungen ein. Ja.
Aber wie gesagt, irgendwie, ich glaube, Hetzner war am Verlegen oder war an der Firma beteiligt, die dieses Kabel gelegt hat, und die haben ja auch ein größeres Rechenzentrum in Finnland, und das ist alles gerade doof.
Das ist uncool, ja. Ja, also ich meine, wird sich zeigen. Aktuell weiß man, glaube ich, ja noch nicht so viel, oder? Ist das,
nee,
oder
also, ist irgendwas sehr ungewöhnlich ist, also dass es wahrscheinlich nicht einfach so kaputt gegangen ist. Also möglich ist sowas natürlich auch, aber naja, wer weiß, vielleicht war
ist
auch,
es fishy, weil es im Meer.
Genau, aber ich meine, so viele Forschungsschiffe, russische Forschungsschiffe, wie da gerade immer unterwegs sind und über irgendwelchen Kabeln patrouillieren, ja, kann man wahrscheinlich auch 1:1 zusammenzählen.
Tja, nicht gut.
Nee, sind wir mal gespannt, wie das da noch weitergeht. Aber wie gesagt, ich habe keine Server in Finnland, deswegen ist mir das jetzt persönlich noch nicht aufgefallen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt Probleme macht allgemein. Genau, also was ist C Leon 1, sind acht Paare Glasfaserkabel. Genau. Ich verlinke mal hier, ich habe hier einen Golem-Artikel, den ich leider nicht gelesen habe, aber hatte das nur an mir vorbeifliegen sehen, und ja, also da sind jetzt mehrere Politiker, die sind auch besorgt irgendwie über diese Geschichte, und mal gucken, ob das jetzt Teil dieser Kriegsführung wird, dass wir uns hier gegenseitig jetzt das Internet abschneiden, durchschneiden, keine Ahnung. Ja, hybride Kriegsführung.
Ja, Kritis. Das ist ja der Grund, warum die seit ein paar Jahren so viel Bohai um Kritis machen, kritische Infrastruktur, weil sie davon ausgehen, dass genau das passieren könnte.
Ja.
Dass es zum Teil des Krieges wird, ja.
Ja, ich meine, irgendwie Pipelines sprengen, irgendwie Kabel durchtrennen, das ist, ja, scheint mittlerweile dazu zu gehören. Gut oder auch nicht gut, aber viel mehr können wir dazu jetzt nicht sagen, müssen wir beobachten. Wie gesagt, Ermittlungen sind eingeleitet und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Aber wenn das jetzt sich häuft, ich bin gespannt, wie da die Politik drauf reagiert tatsächlich. Weil das würde ja dann wirklich bedeuten, dass du mehr Kriegsschiffe auch irgendwie in die Ostsee schicken musst und dann wirklich alles da patrouillieren musst oder versuchen musst zu patrouillieren. Weil, ja, das wird dann nicht lustig. Okay, gehen wir zum nächsten Thema über, oder?
Ja, also, ja.
Okay. Kommen wir zum Untoten der Woche.
Genau.
Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung, was das sein soll.
Ich auch nicht. Hätte auch in der Toten der Woche, ich habe nur der Tweet ist irgendwie an mir vorbeigeflogen, weil der FFmpeg Twitter-Account ist immer ganz, finde ich immer ganz lustig. Die haben immer ganz lustige Takes. Und apparently gab es ein Amazon-Produkt, wenn wir bei Amazon-Produkten sind, die sterben, gibt's nicht nur hier das Amazon Fresh, es gibt auch Amazon Elastic Transcoder.
Okay.
Und das vom Namen, wenn ich jetzt raten müsste, ich hab nicht mal nachgeschaut, was mir eigentlich auch egal, was es macht. Aber vom Kontext würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass es halt so ein Video-Encoding-Service ist. Und dann hat der FFmpeg-Account halt irgendwie den Artikel verlinkt, wo Amazon gesagt hat, dass sie das jetzt bald einstellen und gesagt, consider using FFmpeg directly instead. Let's be honest, it's FFmpeg inside to begin with. Und ja, vermutlich stimmt das. Vermutlich haben die nicht eine eigene Transcoder-Engine geschrieben, sondern die haben, ja,
irgendwas drin, eine Web-API rumgemacht,
um FFmpeg. Und da kann man eigentlich einfach FFmpeg nehmen. Und da, das
ja,
gute Tech.
Vielleicht weiß nicht jeder, wie er FFmpeg verwenden kann.
Ja, ja, also fair
du
enough.
Du brauchst aber ja auch Rechner, um FFmpeg zu verwenden. Es ja. läuft ja nicht einfach serverless in der Cloud. Ja. Von dem her.
Tja. Es kann jetzt nicht so schwierig sein, Rechner mit FFmpeg aufzusetzen.
Sagst du.
Ja. Sag ich. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Also, sie werden es abschalten.
Haben
das
nicht
heißt,
genug
ihr
Leute
müsst
verwendet.
Irgendwo wegmigrieren.
Ja. Wir haben wahrscheinlich nicht genug Leute verwendet, so wie Amazon Fresh. Alles ja, weg damit. Brauchen wir nicht.
Es scheint wohl auch ein AWS Elemental Media Convert zu geben. Was halt vermutlich auch einfach ein FFmpeg-Wrapper ist. Also, wenn ihr FFmpeg-Wrapper cool findet, dann hat Amazon vermutlich auch einen anderen FFmpeg-Wrapper. Neuen FFmpeg-Wrapper, den ihr benutzen könnt.
Und wenn nicht, gibt's da draußen wahrscheinlich mehrere ja, ja. Services, die euch genau dasselbe anbieten wollen.
Genau, das gibt's bestimmt auch als Service, was ihr einkaufen könnt.
Okay, dann trauern wir dem jetzt nicht nach und FFmpeg zu benutzen oder sich mal darum zu kümmern, wie man das verwendet, ist sowieso immer eine gute Idee, weil das Ding kann irgendwie
alles.
Fast alles. Ist so eine, fast so eine eierlegende Wollmilchsau. Dann sind wir schon beim Thema AI der Woche. Beim AI der Woche. Markus hat was gefunden.
Aber hallo. Und zwar wird's ja auch wirklich Zeit, dass jemand mal gegen die AI vorgeht. Und da hat sich jetzt gedacht, dass die GEMA eh keinen Ruf mehr zu verlieren hat. Und deswegen geht die GEMA jetzt gegen OpenAI vor und beschwert sich darüber, dass die LLMs, die OpenAI so ein Programm hat, mit Songtexten trainiert worden sind, ohne dass diese Songtexte bei der GEMA lizenziert worden sind.
Das ist bitter.
Ich find's amüsant. Aber es ist in der Sache wahrscheinlich vollkommen richtig, entspricht der Rechtslage. Ich bin gespannt, wie das ausgeht.
Ich meine, aber das ist ja auch mit allen Texten so. Ich weiß ja, hatten wir auch schon, gibt ja auch nochmal die Vereinigung, die Texte, wie hießen die nochmal?
Wort.
Die VG Wort, genau. Wollte die nicht auch schon gegen OpenAI vorgehen oder hat sowas angedeutet? Also ich meine, ja, das ist genau dasselbe, ne? Ob das jetzt Texte sind, ob das auch Melodien, also ich meine, das Ding muss halt trainiert werden, um selber Texte schreiben zu können, Soundtexte schreiben zu können, um selber Musik zu generieren. Und das hat es sich ja nicht alles einfach so ausgedacht. Ich meine, es muss irgendwelche Popsongs gehört haben und gefüttert bekommen haben, um dann selber Popsongs schreiben zu können. Ich meine, man kann natürlich gucken, dass es alles royalty-free ist, also dass es das Urheberrecht abgelaufen ist, aber dann könnte es bestimmte moderne Sachen eben nicht generieren, weil es nicht wüsste, wie die aufgebaut sind und wie die funktionieren. Von dem her, ja, solange man dem sagen kann, was ich nicht, generiere mir einen Popsong, der sich anhört wie Adele oder was weiß ich, dann muss es auch wissen, wie sich Adele und Co. anhören. Von dem her, ja, wird das da schon drin sein. Auch wenn ich, wie du auch der Meinung bin, ja, die GEMA, macht einige fragwürdige Sachen. Von dem her würde mir eine andere Vertretung für Musiker würde mir viel lieber gefallen, aber gibt's halt leider nicht.
Mhm. Tja, aber in der Sache vermutlich ja. Sicher mal interessant zu sehen, ob sie da Recht bekommen oder wie das, ob AI-Modelle da einfach irgendwie Daten scrapen können, wie sie lustig sind und sagen können, ja, das ist Input. Was schon
ja,
auch.
Ja, ich glaube, es scheitert so an ganz pragmatischen Dingen, wenn die GEMA OpenAI in Deutschland verklagt, interessiert OpenAI das nicht. Geht die GEMA nach Amerika und zieht sie da vor ein Gericht? Ich kann schon nicht mehr reden. Ja.
Na gut, die haben ja auch so Organisationen. Also ich meine, dann macht das halt, was weiß ich, die PA irgendwas. Die gibt's da ja auch.
Mhm.
Disney wäre ein lustiger irgendwie. Ich meine, all das Disney-Zeug ist doch bestimmt auch in diesen AI-Modellen. Die sind ja gut darin, Leute zu verklagen.
Ja, genau. Früher war ja immer das, ne, Urheberrecht geht solange Disney tot ist. Also,
ja.
Tod von Disney plus so und so viele Jahre, solange gehe, ist Urheberrecht da. Da war der Disney-Konzern schon immer ganz fleißig. Ja, das ist
wobei
nach
hier
zu bringen.
Die eine Mickey Maus ist ja, die ist ja jetzt irgendwie ab diesem Jahr, ab nächsten Jahr.
Genau. Die er sich ja auch nur geklaut hat. Also von dem her. Also gut, er hat die Mickey Maus sich überlegt, aber ich meine, das, womit er das da Boot lässt fahren, ist ja auch nicht auf seinem Mist gewachsen.
Ja, genau. Und die wird gemeinfrei. Und hier Winnie Pooh war doch jetzt letztes Jahr vor 2 Jahren oder so gemeinfrei geworden oder zumindest alte Version davon.
Also ja, die kann dann OpenAI dann genau auch verwenden, aber ich, ja, genau. Ja,
aber also ganz viel Zeug, was halt in diesen Modellen ist, eigentlich ja nicht okay.
Ja, wobei ich würde sagen, die größere Menge ist okay. Also, oder?
Ich bin mir nicht so sicher, weil ganz viel Zeug, ich meine, dann gehst du halt davon aus, dass alles, was irgendwie kein Urheberrecht oder keine explizite Lizenz dran hat, einfach okay ist.
Naja, alles,
weil
was
ganz viele Blogs, ganz viele Webseiten haben kein explizites irgendwie, dass die, wie heißt diese CC,
ja,
Creative genau, Commons.
Die Sachen kannst du alle nehmen.
Ja, die kannst du alle nehmen, aber ganz viele Blogs haben das nicht dran und dann kannst du das nicht einfach nehmen.
Genau, aber also, unsere Sendung kannst du nehmen, die hat sowas dran und dann hast du natürlich, ich glaube, viel mehr Inhalte auf diesem Planeten, wo die Leute tatsächlich schon 70, 80, 90 Jahre tot sind. Von dem her, wenn du das alles fütterst, ja, das ist schon eine Menge. Und dann Wikipedia und Co., da ist ja auch alles mit einer freien Lizenz. Also ich hoffe, es gibt mittlerweile mehr Sachen, für die du nicht bezahlen musst, als die Sachen, für die du bezahlen musst. Von dem her.
Gut, also es geht ja nicht mal um bezahlen oder nicht bezahlen. Es geht ja darum, wer hat das
Copyright daran. Ja, ja, genau.
Also nur weil es öffentlich und gratis zugänglich ist, heißt es ja nicht, dass du das für dein AI-Modell benutzen kannst darfst.
Genau. Ja, ja, ich meine,
das ist ja schon.
Ich meine, genau. Ich kann ja auch eine Creative Commons Lizenz nehmen, wo zum Beispiel kommerzielle Nutzung nicht erlaubt ist. Und das wäre dann, wenn es in eine AI reinfließt, wie bei OpenAI, die halt Geld dafür verlangen, dass du das benutzen kannst, ja schon kommerzielle Nutzung. Und damit kannst du das ja da auch nicht verwenden.
Genau, aber die Rechtfertigung der Leute selbst, glaube ich, war lange Zeit, dass wenn es doch im Internet abrufbar ist, dann ist es genauso wie wenn man das selber, wenn sich das einer anliest, dann kann das ja auch die AI lesen. Aber schon richtig, da muss man drüber reden, dass das nicht in Ordnung
ist. Ja, ich glaube, das ist halt nicht in Ordnung. Ja, genau, wenn es halt irgendwie eine Lizenz dran hat, die sagt, es ist in Ordnung, dann ist es in Ordnung. Wenn es sonst, würde ich mal generell davon ausgehen, ist halt nicht okay.
Ja.
Tja, oder finde ich zumindest nicht gut, dass das einfach so passiert. Und dann, wenn du das halt aber checken musst und sicherstellen musst, dass so wirklich nur Zeug reinkommt, was? Ja, wo du die Rechte dran hast oder was halt offen ist, dann ist halt Arbeit und ist halt nicht einfach. Das ist kein einfaches Problem. Und dann hast du weniger Daten, das Modell schlechter, bla bla bla. Alles kompliziert.
Ja, das kann man so zusammenfassen. Alles kompliziert. Genau. Gott sei Dank, wenn wir AIs trainieren auf Arbeit, dann halt nur mit eigenen Daten, dann ist das auch kein Problem. Und öffentlich will ich das auch alles nicht machen. Okay, kommen wir zu den News. Oder hat noch jemand was AI-mäßiges? Nee, irgendwie der andere Felix ist nicht da, der bringt immer meistens die Sachen mit.
Ich habe mein AI-Zeug in Mimimi gepackt. Da kommen wir dann noch zu.
Du holst lieber über AI. Okay, dann kommen wir zu den News. Ich habe den neuen Linux-Kernel mitgebracht, den 6.12er Linux-Kernel, der ist draußen. Ich glaube, wir hatten es vor einigen Sendungen auch schon mal erwähnt, dass da jetzt die Realtime-Patches drin sind. Ich glaube, das ist mit die größte Neuigkeit. Ansonsten, ich habe den Artikel von Kernel Newbies verlinkt. Könntet ihr euch natürlich auch durchlesen. Ist wie immer schöner, schneller, höher, weiter. Gab irgendwie so ein paar, ja, Hickhacks, ist er jetzt irgendwie so und so viel tausendmal schneller in bestimmten Varianten oder nicht, was irgendwie unklar ist, aber ansonsten, ja, wie immer viel an irgendwelchen Filesystemen rumgeschraubt, Memory Management und eben das ganz große Ding, das man jetzt ihn als, also Linux als Realtime-Betriebssystem bezeichnen kann, wenn man eben die entsprechenden Schalter richtig setzt. Genau.
Das ist, glaube ich, mit am interessantesten.
Das ist schon nice, dass man jetzt einfach nur noch so ein Compiling Flag beim Kernel Config setzen kann und sagen kann, ich hätte gern einen Realtime Kernel und dann hast du einen Realtime Kernel.
Genau, nicht, dass du das Out-of-Tree-Sachen da alles reinpatchen musst. Und
ja, und dann ist der Patch wieder nicht in Sync mit deinem Tree und bla bla. Ist einfach immer. Also es hat schon, die haben das Patchset schon gut gepflegt. Das ist schon immer gegangen, aber in Kernel ist natürlich auch schon ein bisschen besser maintained, als wenn du halt so ein Patchset Out-of-Tree hast.
Ja, ich war fast erstaunt, dass es irgendwie keine weiteren Querelen jetzt mit Overstreet und seinem BeamCacheFS gab. Da habe ich jetzt nichts weiter von gehört bisher. Drin scheint es immer noch zu sein. Gucken wir mal, wie lange noch. Ja, nö, sonst habe ich jetzt nichts Großartiges gesehen, was ich noch wähnen könnte oder was mir auf die Füße gefallen ist. Wird wahrscheinlich demnächst in den Distributionen landen und ja, dann können wir es mal ausprobieren.
Du hast also noch nicht geupdatet?
Nee, dauert immer, also nicht viele Tage, aber so ein paar Tage dauert's, bis es bei mir tatsächlich auf meiner Rolling Release Distribution eingerollt kommt. Klar, ich könnte jetzt irgendwie die Daily Kernels hier anschalten, aber das muss jetzt auch nicht sein auf dem Desktop, auf dem ich hinterher arbeite.
Tja, nee. Klingt gut, ja.
So, dann machen wir weiter und du hast FreeCAD mitgebracht.
FreeCAD 1.0. Nach vielen Jahren ist das jetzt in der 1.0er Version. Und nach mehr als 20 Jahren. Intense and sustained development. Und ja, also ich meine, wenn wir hier jetzt auch immer wieder diese 3D-Drucker-Kategorie haben und so, habe ich gedacht, ist an mir vorbeigeflogen. Ich habe selber, weiß ich nicht, ob ich... Ich glaube nicht wirklich, dass ich schon mal was mit FreeCAD gemacht habe, aber also ich meine.
Wir hatten aber hier schon des Öfteren drüber
gesprochen.
Genau,
und ich erinnere mich schwach, dass Leute gesagt haben, das ist cool. Darum natürlich nice, wenn es jetzt so dieses offizielle, diese offizielle 1.0er Version ja jetzt da ist. Auch wenn, so wie ich es verstehe, halt einfach, ja. Nicht.
Und gibt es jetzt irgendein neues Feature oder war das eh schon quasi fertig und es ist jetzt bloß das Release raus oder gibt es irgendeinen
mein Verständnis ist einfach so ein normales Release und eigentlich ist es halt schon, also häufig, eigentlich heißt das ja, wenn du die 1.0 erreichst, ist das ja so, jetzt haben wir ein stabiles Release. Dieses Release hier ist stabil und da werden wir jetzt nicht mehr einfach so APIs. Und bevor du die 1.0 erreichst, kannst du im Prinzip ja mit jedem Release alle APIs brechen und machen und tun, was du willst. Wie das aber häufig so ist, fängst du ja dann an und dann stabilisiert sich's und irgendwann bist du eigentlich bei einer 0, keine Ahnung, 0.6 irgendwas und eigentlich ist dein Programm seit Jahren stabil, aber du hast irgendwie nie diesen, du hast irgendwie diesen Zeitpunkt verpasst, wo du sagen hättest können, so ja, jetzt sind wir eigentlich bei so einer 1.0. Und ja, so wie ich das verstehe, haben sie jetzt einfach mal so ein bisschen, ja, diese Opportunity genutzt und gesagt, hey, das ist ein 1.0. Aber es war halt vorher schon lange Jahre stabil und benutzbar. Und sie werden es halt auch weiterentwickeln, gleich wie
also
vorher.
Ja. Ich fand spannend, a new logo was chosen. Also sie scheinen ein neues Logo zu haben. Das ist für die 1.0. Immerhin. Haben sie sich bestimmt mit AI generieren lassen.
Ja.
So genau, wie man das heutzutage macht. Ja.
Ja, und es gibt
nein,
halt.
Ich weiß es nicht. Ich habe nur gelesen, neues Logo. Ist ja auch ganz gut. Dann, ja, also ich habe FreeCAD mal einmal aufgemacht und dann wieder zugemacht. Ich habe jetzt noch nicht da viel damit gearbeitet. Der Chat sagt auf jeden Fall, dass auch schon mal jemand es wieder installiert hat heute. Also es findet Verbreitung und von dem her, ja, geht es seinen Gang. Auf jeden Fall. Nee, das ist, ja. Könnt ihr euch durchlesen. Oder Markus, hast du da noch was zu, weil du hattest die News, glaube ich, auch, ne? Also wir hatten sie doppelt.
Ja,
drin.
Ja, genau. Aber ich hatte auch nicht mehr, nein, weil ich selber nicht dazu komme, mich da tiefer reinzuwühlen. Ich glaube, als wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten, hatte ich das auch schon bekundet, dass ich das gerne mal tun würde. Schlichtweg die Zeit fehlt. Und ja, genau. Das ist, deswegen hatte ich auch nur die News gesehen und dachte, wir sollten es auf jeden Fall erwähnen, wo wir schon in der Vergangenheit drüber gesprochen hatten. Aber Praxiserfahrung ist leider bei mir auch nicht vorhanden.
Jetzt haben wir den 3D-Druck der Woche sozusagen nicht. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich wollte mir mal irgendwie so 3D-Modeling, also dass man mit einer Kamera irgendwie was einfängt. Ich habe mir das mal kurz angeguckt. Es gibt tatsächlich Apps für Handys, die einem das machen. Die kosten aber auch alle ganz schön Schweinegeld. Deswegen bin ich da jetzt auch noch nicht weitergekommen. Und ansonsten gibt es tatsächlich so spezielle Kameras, die man da nehmen kann. Dann müsstest du das wirklich, also musstest du auf eine saubere Oberfläche stellen, ne? Und dann gehst du da irgendwie mit so einer, ja, passt in der Hand. Sieht so aus wie so ein, keine Ahnung, eine Art Taser oder so mit lauter Kameradinger drin und du läufst dann da so rum oder nimmst halt dein Handy und gehst um ein Objekt rum und dann soll es magisch in 3D abgescannt werden, also ein 3D-Scanner. Und dann könnte man es halt in FreeCAD oder irgendwas anderes laden und dann daraus was Richtiges machen. Und mehr als mir jetzt ein paar Apps anzugucken, bin ich leider auch nicht gekommen und mir jetzt so eine Kamera zu kaufen, auch wenn die preislich geht, glaube ich, war, was habe ich gesehen, für 90 Euro oder sowas gibt's schon sowas. Okayisch ist, wollte ich das jetzt nur, um damit rumzuspielen, das tatsächlich auch nicht ausgeben. Also da wäre natürlich echt die Frage, ob das schon mal jemand von euch gemacht hat da draußen, könnt ihr ja gerne mal mit in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt dann, wenn ich wieder mal die Zeit habe, das mit der App weiter ausprobieren. Das sollte für meine Fälle reichen oder ich muss doch FreeCAD und Co. weiter oder mal richtig lernen, um meine 3D-Objekte halt zu zeichnen, dann, die ich drucken will. Genau. Das war quasi der Einschub für die 3D-Kategorie der Woche und dann haben wir noch, die Office Suite für Behörden. Markus.
Genau, die ist jetzt auch endlich.
Ist das Office 365 von Microsoft?
Ja, genau, einmal durchgepiped. Nein, genau das nicht. Es ist so das Gegengewicht dazu. Zendes ist das Zentrum für digitale, für digitales was?
Internet.
Infrastruktur? Nee.
Digitale Souveränität.
Ah, close.
DI, das S ist dann wieder groß. Genau, Zendes ist Zentrum für digitale Souveränität und das ist eine Organisation, die mit staatlichen Mitteln gefördert wird und die machen letztendlich den Dachunternehmer und suchen sich Partner, die dieses Ziel umsetzen sollen, einen Behörden-Desktop zusammenzubauen. Und die haben jetzt einen Rollout gestartet, der Office und Collaboration Suite Open Desk. Und da geht es eben darum, für insbesondere mit Fokus auf die öffentliche Hand eben einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, der sich auf Open Source Komponenten stützt und damit einen Gegenpol zu dem darstellt, was mit sehr hohen Lizenzkosten verbunden ist und von unserer aller Lieblingsfirma stark geprägt ist. Ja, und das ist ein großer Meilenstein, glaube ich. Ich bin mal sehr gespannt darauf, wenn man so die ersten Erfahrungsberichte davon mitbekommt. Da steckt natürlich als Office Suite ein LibreOffice drin. Sie haben dann für die ganzen weiteren Funktionspakete berühmte Namen mit drin, wie Nextcloud, wie OpenExchange. Ich glaube, dass das alles zusammen schon ein sehr, sehr rundes Ding ergeben kann. Mhm.
Was echt spannend ist für, ich weiß nicht, wie es bei Behörden so aussieht, aber ich weiß, wie es bei halt so Firmen so aussieht. Und da hast du halt echt auch immer so ein Problem, wenn du halt so ein Linux oder so hast für dein Zeug. Dann hast du aber trotzdem irgendwelche Anforderungen der IT, die sagt, ja, aber wir müssen hier auf jedem Rechner irgend so ein Endpoint Protection laufen haben.
Gott, ja.
Und dann hast du aber Linux und dann die Endpoint Protection für Linux, dann gibt's irgendwelche Hersteller, die sagen, ja, das machen wir. Aber das ist grauenhaft. Die Leute können nicht, die haben noch nie ein Linux gesehen. Das ist echt, denkst du dir nicht aus, wie schlecht dieses, ja.
Ja, ach. Oder es sind im Endeffekt sind es Rootkits, die installieren. Echt, und dann ist wieder die Frage, ist das wirklich so hochwertige Software, dass man das als Rootkit auf die Rechner lassen will? Siehe CrowdStrike. Wie hieß es? CrowdStrike. Ja. Ich kann es nicht aussprechen. Ja.
Ja, genau. Das ist echt so, das ist einfach, ja. Ja, ich habe aus Versehen, musste ich mir wieder mal sowas anschauen. Und das ist wirklich so.
Ja, nur der wahre Schmerzpunkt ist ja, dass du dass die Firmen dazu gezwungen werden, das Zeug einzusetzen. Also selbst wenn du in der Firma dir völlig bewusst sind, diese Endpoint-Protection-Dinge sind Unsinn. Oder davon überzeugt bist, ich habe hier Profis sitzen, die, wenn da ein Problem auftritt, tritt das mit oder ohne, das kommt dann wirklich und dann hilft mir auch die Endpoint-Protection nicht. Aber es ist ja nun mal Branchenstandard, die ganze Security-Branche. Und dann gibt es mittlerweile Gesetze, die dir vorschreiben, dass du mindestens auf dem Stand der Technik ausreichende Maßnahmen getroffen haben musst. Ansonsten bist du persönlich haftbar als Firma, nein, als Verantwortlicher in der Firma. So, und dann bleibt dir gar nichts mehr anderes übrig, als ein Endpoint-Protection-Tool einzuführen, weil du auf dem Stand der Technik was machen musst. Und was der Stand der Technik ist, definieren gute Lobbyisten von diesen Firmen, vermutlich.
Ja, vermutlich schon, ja. Das halt echt, ist so traurig. Also weißt, ich, von mir aus Endpoint Protection und so ist auch von der Idee her, ist okay. Also sehe ich irgendwo durch, sehe ich das ein, warum man das haben möchte, warum man das machen möchte, aber dann gebt euch wenigstens ein bisschen Mühe, das Zeug auch ordentlich zu paketieren für ein Linux und das irgendwie einigermaßen ordentlich zu programmieren. Also kann nicht sein, dass ich ein Security-Tool installiere und mir damit mehr Zeug aufreiße, als wenn ich das nicht installiere. Das kann doch nicht die Idee sein. Ja, vielleicht schon. Vielleicht bin ich da einfach falsch.
Ja,
das ist
schief gewickelt.
Ja. Vielleicht habe ich da einfach zu komische Anforderungen.
Nee, aber ich meine, das ist, ja, leider ist es genauso, wie ihr sagt. Also, das, ich bin so froh, dass ich sowas nicht installieren muss bisher. Aber das greift um sich. Also, egal mit welchen IT-Lern ich so rede, also das scheint irgendwie das zu sein, was man jetzt gerade machen will. Da gibt's ja mehrere Hersteller, weiß ich nicht, Black Carbon und CrowdStrike hatten wir ja schon. Also, da gibt's so einige, die wollen das alle verkaufen und man soll das dann, muss das, insbesondere wenn mal gehackt wurde, ja, dann muss man es danach direkt mal auf allen Geräten installieren. Und wenn du dann so einen gruseligen Linux-Client da hast, der eigentlich, ja, dein System nur kaputter macht, dann weiß ich nicht, ob das wirklich was bringt. Von mir aus installiert es halt auf alle Server, wenn er meint, irgendwie, ihr seid da glücklich mit, aber nee, ich will das nicht auf meinem Client.
Genau, aber der Client ist ja nun mal leider der Einstiegspunkt. Die Server sind ja dann nicht mehr, also Server natürlich werden Sicherheitslücken genutzt und da wird sich reingeschlichen, keine Frage. Aber die Kombination mit Social Engineering und ich schicke Ihnen jetzt mal schnell ein PDF, da müssen Sie schnell draufklicken. Das funktioniert halt immer noch sehr, sehr gut und deswegen willst du diese Arbeitsplätze oder musst du die Arbeitsplätze irgendwie abschotten. Die Motivation kann ich auch voll verstehen, nur ja.
Das ist halt nicht gut umgesetzt, das ist halt echt so.
Nein. Und ich meine, trotzdem haben die Dinge ja massive False Positives, also ist
ja. Und eben die Implikation, dass du damit du unterstellst die ganze Zeit den Leuten, dass sie nicht in der Lage sind, mündig mit ihrem Rechner umzugehen und zugegebenermaßen auf der anderen Seite, es ist auch sehr schwer geworden,
also viele Leute mündig sind mit ihrem halt Rechner auch umzugehen, also
weil die
müssen wir uns nichts vormachen, also diese, du hast vielleicht.
Na, aber du kannst es den Leuten auch nicht zum Vorwurf machen, weil wir haben halt Systeme gebaut, die du kaum mündig bedienen kannst. Also, ja.
Gut.
Bedienbarkeit stand irgendwie nicht oben auf der Feature-Liste als die Weiterentwicklung.
Ja, gut, aber ich meine, das haben wir ja, den Kampf haben wir ja schon verloren, als, weiß ich nicht, Windows 95 rauskam, oder? Also, ja.
Also manche Leute glaubten, das wäre wirklich gut, dass sie keinen DOS mehr brauchen.
Brauchten sie ja bei Windows 95 noch. Lag ja immer noch drunter.
Nee. Ja, lag drunter, aber sie brauchten es. Also sie haben es nicht mehr gesehen.
Sie haben es nicht mehr gesehen. Aber brauchten tuten sie es schon noch, weil sonst lief es gar nicht. Ja. Naja. Ja. Das werden wir jetzt hier auch nicht lösen, aber um nochmal zu deiner Office Suite zurückzukommen, Open Desk finde ich auch eine schöne Sache. Ich hoffe, das wird dann auch in einigen Behörden auch mal eingeführt oder zumindest in einigen Abteilungen, weil das wäre bitter nötig, dass wir eben nicht nur alle auf Office 365 sitzen, weil das sehe ich jetzt doch bei mehreren Unternehmen und auch Behörden, dass es irgendwie, dass man irgendwie sagt, ja, wir sind gehackt worden. Oh ja, unser AD ist gehackt worden und weil wir es jetzt irgendwie nicht alleine hinkriegen, ja, das nächstbessere ist einfach, dass wir alles in die Cloud schieben. zu Microsoft, weil da ist natürlich viel sicherer. Und wir wissen ja alle, die Microsoft Cloud ist das sicherste seit geschnitten Brot, weil ist ja nicht so, dass sie nicht mal einfach ihre ganzen Keys verlieren, wo man dann irgendwie danach einfach alle ADs auf diesem Planeten aufmachen kann. Aber hey, das ist total der richtige Weg, das sollten wir unbedingt machen. Ja, und das finde ich halt so traurig. Von dem her ist es dringend und bitter nötig, dass es da einen einheitlichen Desktop gibt und der dann auch supported wird und den man einfach, wenn man so eine Abteilung ist in irgendeiner Behörde, dann auch sagen kann, wir setzen den jetzt ein. Der wird von der Bundes-IT sozusagen bereitgestellt und zur Not klopfe ich denen da halt dann auf die Finger, wenn es nicht geht. Okay. Dann, oh ja, das nächste ist auch ganz lustig. Das ist irgendwo auf Mastodon an mir vorbeigeflogen. Kennt ja dieses besondere Postfach von den Anwälten. Wie heißt es? BEA? Heißt irgendwas Besonderes? Irgend sowas. Anwaltspostfach? Naja, jedenfalls, da können sich Anwälte, Rechtsanwälte, Richter, Gerichte irgendwie Mails hin und her schicken. Und wenn das aber nicht funktioniert, sollte man irgendwie einen Backup-Weg haben. Und ja, dann hat jetzt aber ein Gericht entschieden, na gut, aber wenn du unterwegs bist, musst du nicht einen Fax dabei haben. Das wäre jetzt auch noch lustig gewesen, wenn sie dir gesagt hätten, ja, na sorry, also wenn E-Mail nicht geht, dann müssen sie natürlich immer einen Fax bereithalten, weil das hätte noch funktioniert. Ja, von dem her, also der Rechtsanwalt jetzt musste keinen Fax mitschleppen auf Reisen, sondern
dass
er durfte
das überhaupt eine Frage ist, ne? So, ich gehe hier, ja, ich bin hier unterwegs auf Geschäftsreise, muss ich einen Fax mitnehmen?
Das ist einfach Augen auf bei der Berufswahl. Also das ist, in dem Beruf also ist das halt so. Ich meine, in anderen Berufen musst du deinen weißen Kittel dabei haben.
Also vor allem heißt das, dass andere Anwälte vorher jeweils auf Dienstreisen Fax dabei hatten?
Ja, natürlich. Hast du nicht immer dein portables Fax dabei? Also ich meine, es gibt ja so Leute, die auch so einen portablen Drucker dabei haben und das gibt's bestimmt auch als Fax. Auf jeden Fall. Und die Leute hatten dann halt immer ihr Fax dabei, weil wenn das Postfach gestört ist,
Faxen. Das fand ich mit diesem portablen Drucker, die auf Thermopapier gedruckt haben, fand ich das immer so lustig, ich habe das vornehmlich erlebt mit Versicherungsmenschen und dann hast du eben so ein Versicherungspolice ausgedruckt auf Thermopapier und denkst dir,
wie lange
hält das? Hat der mir eben gesagt, dass ich da nochmal eine Variante per Post bekomme. Ja.
Also, weiß ich nicht. Also,
ja.
Ist gut, haben sie das jetzt entschieden, dass die Leute keinen Fax mehr dabei haben müssen, aber also es ist interessant, dass das überhaupt eine Frage ist,
ja,
die man sich stellen muss.
Tja.
Aber ja, also ich meine, ja.
Aber wie gesagt, muss er ja scheinbar nicht dabei gehabt haben, war jetzt sozusagen technische Störung angelastet und er durfte dann, dass er es einfach einen Tag später abgegeben hat, war dann doch okay. Ich meine, das ist halt auch so eine Einspruchsfrist und dann ist ihm die abgelaufen, weil er nicht rechtzeitig seine E-Mail da loswerden konnte, weil es eine technische Störung gab.
Weil er nicht faxen konnte.
Ja. Ich hätte ja auch einen Brief schicken können und dann hätte irgendwie der Stempel genügt. Ja, ich verstehe auch nicht. Ich meine, wenn es in meinem Postausgangsfach ist, dann ist er auch okay. Ist doch quasi auch wie abgegeben. Ich meine, bei Fax ist es
halt ein bisschen schwieriger zu belegen, denke ich, als so ein Poststempel.
Meinst du? Das eine ist, gut.
Ja, also
je nachdem, wie sie das programmiert haben, es kann ja schon sein, dass du das da... Gut. Wenn das so eine lokale Software ist, ich weiß ja nicht, ob das eine Webseite ist, auf der man sich einloggen muss, aber vielleicht ist es ja auch so eine lokale Software. Warum nicht? Dann ist es da Dings verdongelt drin und nächstes Mal, wenn es Internet hat und wieder geht, schickst es halt weg. Also machen kannst du sowas schon, wenn das gut programmiert also wäre.
Mit irgendwas Kryptografie kannst du das vermutlich schon sicherstellen, dass das, technisch könnte man schon, ja, keine Ahnung.
Genau, naja.
Steckst du nicht drin, ne? Den Leuten, die einen Fax dabei haben. Kenne ich mich jetzt nicht so aus.
Nee, ja. Gott sei Dank haben wir Augen auf bei der Berufswahl. Sind wir da nicht. Aber das fand ich jedenfalls lustig die Woche. Ja, jetzt offiziell festgestellt, man muss kein man muss kein mobiles Fax dabei haben. Ja, schadet nichts, ein Fax dabei zu haben, aber du musst nicht. Okay, dann haben wir noch, das habe ich tatsächlich versucht auszuprobieren, die Woche und bin gescheitert. VMware Workstation, erinnert ihr euch vielleicht? Also bevor es irgendwie so KVM und VirtualBox und sowas gab, also so Virtualisierung auf deinem Desktop, gab es schon vor, ich weiß, als ich noch in der Schule war, gab es schon VMware Workstation. Das war total geil, dass man da, weiß ich nicht, auf einem Windows und Linux oder andersrum irgendwie virtualisieren konnte. Das war zwar ultra langsam, aber es hat funktioniert und fand mich dann in einem nostalgischen Moment, habe gedacht, ja, das probierst du jetzt mal wieder aus. Ja, hast es seit 20 Jahren nicht benutzt oder mehr, ich glaube eher so 25 Jahre oder noch mehr. Naja, gut, also ihr merkt, ich bin alt. Jedenfalls bin ich gescheitert. Also es ist jetzt kostenfrei runterzuladen, also die News ist, es ist kostenfrei runterzuladen. Der Käufer von VMware hier, wer war das noch gleich? Die haben gesagt, ja, machen wir kein Geld mehr mit, wir schaffen jetzt hier den Support und kostenpflichtiges Abo ab. Broadcom oder so, ne? Broadcom, ja.
Moment.
Brauchen wir nicht mehr, dann könnt ihr euch das jetzt alle kostenfrei runterladen. Ich gedacht, ja gut, gehst du mal auf die Seite, versuchst du das mal, kommst dann dahin, sagst hier, runterladen. Und dann wirst du in diese Broadcom-App geschmissen und musst da irgendwie alles ausfüllen und scheiterst grandios. Und nach 10 Minuten oder 15 Minuten und es hat nicht funktioniert und bestätigen hier und da und dort und dann sollst du noch irgendwie eine Company-ID eintragen. Habe ich ja alles nicht. Wollte das Ding doch einfach nur runterladen. Es war jedenfalls mir nicht möglich und dann hatte ich keinen Bock mehr.
Das ist aber also das ist super unpraktisch, weil ich hab diese Woche musste ich aus Gründen, hätte ich eine VM Workstation gebraucht. Und dann habe ich das auch versucht.
Ja.
Und ich hab's nicht hinbekommen. Ich hab's nicht hinbekommen.
Genau, okay.
Und dann haben wir irgendwie über einen Arbeitskollegen, der dann irgendwie noch so einen Account da hatte irgendwie und dann konnte er mir das runterladen und da habe ich das installiert und dann hat das auch nicht funktioniert und dann am Schluss haben wir das auf seinem Mac gemacht. Weil der hatte das irgendwann mal runtergeladen und installiert und da hat's irgendwie funktioniert. So,
ja,
was
also
für
das Dreck. Ist ein Witz. Das ist echt ein Witz, dass sie sagen, du kannst es jetzt frei runterladen. Nein, kannst du nicht. Also du kannst da Arbeitszeit reinstecken, wie du willst. Du kriegst das Ding nicht geladen. Punkt. Also lasst es einfach. Es ist nicht, es ist Vaporware. Es ist nicht okay. Es war, wie gesagt, ich wollte das einfach mal aus nostalgischen Gründen. Du hast es vielleicht für irgendwas gebraucht. Ich meine, würde jede andere virtuelle Maschine, würde ich tatsächlich mit KVM starten. Ja, direkt auf meinem Linux, da brauche ich kein VMware Workstation oder auch VirtualBox habe ich schon lange nicht mehr verwendet, nachdem das ja auch immer so kompliziert ist oder man da aufpassen muss, wenn man irgendwie USB schon 2 haben will oder so, braucht man dieses Expansion Pack und das ist zumindest im Unternehmen darfst du es nicht einsetzen, blablabla, yada, yada, yada. Deswegen mache ich tatsächlich auf meinem Linux Desktop auch nur noch KVM Virtualisierung, aber hier hatte ich jetzt mal, habe gedacht, ach ja, erste für unsere Sendung hier, könnte man es mal wieder ausprobieren, so nostalgisch, es ist nicht möglich. Ist schön, dass es frei ist, falls es irgendjemand diese Downloads irgendwo hinschmeißt, wo man sie auch wirklich runterladen kann, ja, vielleicht habt ihr ja irgendwas gefunden und könnt es mal in unsere Kommentare posten, wo das dann auch wirklich öffentlich ist, dann gerne, aber dieser Weg, den kannst du in die Tonne treten, also egal, welchen Account du dir da anlegst, es geht einfach nicht, du kriegst es nicht hin.
Selbst, also ich hab's ja dann über den Arbeitskollegen, der einen Account hatte, der musste dann natürlich zuerst das Passwort zurücksetzen und bla 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 und dann Two-Factor und. Also es hat irgendwie, wir hatten ungefähr, und dann musste das runterladen und dann musste das mir schicken und dann musste das wieder hochladen und so. Das ging bestimmt 20 Minuten, bis wir überhaupt mal das auf meinem Rechner hatten. Und dann wollte ich das installieren, das hat auch funktioniert, aber ich habe es nicht zum Laufen bekommen. Also es hat dann irgendwas mit Fehlermeldung, ist es einfach gestorben. Dann haben wir gesagt, nee, nicht auf deinem. Und dann haben wir aufgegeben. Das ist jetzt, nee, also.
Okay, du bist immerhin
weitergekommen. Wird sich nicht durchsetzen, benutzt hier, ja, aber ich bin weitergekommen, weil ich einen Arbeitskollegen hatte, der schon einen Account hatte.
Ja.
Also, ich wäre genau gleich früh gescheitert wie du beim, ich kann das nicht mal runterladen. Und, aber, ja, was ich sagen will, Ingo, selbst wenn du es geschafft hättest, runterzuladen, wäre ich mir noch nicht so sicher, ob das überhaupt gelaufen wäre, irgendwie.
Ja, okay. Also es ist mein Trost, ja. Ich bin froh, dass ich nur so viel Arbeit reingesteckt habe und dann aufgehört habe, sagst du. Weil es hätte sich dann auch
lohnt,
nicht gelohnt.
Also, lohnt sich nicht. Ach, was für ein Trashfire. Das ist echt einfach, ah.
Das ist echt brutal.
Aber ja, okay. Vielleicht irgendwann dann in ein paar Jahren ist ein bisschen besser. Vielleicht.
Ja.
Vielleicht kriegen sie das ja noch hin. Wenn sie schon kein Geld mehr damit verdienen. Dann, jo, was ist sonst noch hier gratis?
Ja, genau, wo wir gerade bei dem Teil gratis waren. Das Unreal Tournament ist frei. Ah ja, stimmt, hat ja jemand auch als News gepackt. Ich habe das tatsächlich auch noch woanders gelesen. Dass das UT99, also das ganz, ganz alte Unreal Tournament, kann man jetzt kostenlos und legal spielen, war schon seit einer Weile irgendwo auf archive.org und ja, was ist EA, ne? Steckt dahinter. War das EA? Ist es immer noch EA?
Epic,
ja. Epic. War das, genau. Das ist, die haben gesagt, ja, ne, ist prima, könnt ihr machen und hier Siegel drauf, ist alles okay. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht wieder ausprobiert, aber ich weiß, dass ich früher Unreal tatsächlich auch schon auf Linux gespielt habe. Das war eins der wenigen Spiele, die man tatsächlich direkt unter Linux spielen konnte, ohne große Probleme. Hat mich damals schon begeistert. Und ja, kann man jetzt wieder machen. Ich habe es aber leider noch nicht ausprobiert. Weiß ich nicht, ob ihr schon.
Aber es steht, our installer supports Windows 7 and later.
Ja.
We are working on installers for Linux and macOS. Also Geduld ist hier offensichtlich gefordert. Man kann es mit richtigen Betriebssystemen noch nicht spielen.
Schade. Aber früher ging das, also wahrscheinlich, wenn es keinen Installer gibt, würde man das wahrscheinlich irgendwie hinkriegen. Also ich weiß, dass ich es gespielt habe auf Linux, aber ist halt auch 20 Jahre her, ne? Ist schon einfach krass. Ja, genau. Das waren gute Zeiten.
Das
Monster Kill.
Ja. Oh ja.
Ich habe hier den, kennt ihr bestimmt auch alle, denn ich will Unreal Tournament spielen. Das Video.
Nee.
Falls nicht, könnt ihr das mal, schaut euch das mal an.
Wird da Werbung für HelloFresh gemacht?
Bestimmt.
Nee, oder ist mir jetzt, doch, kommt mir jetzt also, gerade nicht bekannt vor.
Das kennt ihr bestimmt. Und wenn vielleicht. wenn nicht, dann würde ich euch hier ein bisschen deutsche Kultur näher bringen.
Okay.
Könnt ihr euch das ja mal anschauen.
Ja.
Müsst es auch, also es ist nur 4 Minuten, dann müsst ihr es auch nicht irgendwie ganz durchschauen oder so. Das könnt ihr die ersten.
Doch, das ist ein relativ altes
Meme, ja.
Oder?
Ihr könnt die ersten, keine das, Ahnung, die ersten doch, 20 doch, Sekunden oder so und dann versteht man auch, um was es geht.
Okay.
Falls ihr das tatsächlich noch nie gesehen habt und für die, die es kennen, ja.
Wahrscheinlich.
Könnt ihr wieder Unreal Tournament spielen.
Das kann sein.
Ja, es ist bestimmt auch schon mal gesehen.
Ja, möglich.
Definitiv. Das ist Internetkultur.
Genau, das deutsche Internetkultur.
Ja.
Gut.
Genau, dann. Also wenn ihr Lust habt, also wie gesagt, von VMware Workstation runterladen, nicht so gut, raten wir ab. Unreal, ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, aber das wird bestimmt funktionieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da arbeitet die Community dran. Das wird demnächst gehen, selbst wenn es jetzt noch nicht an.
Wir werden berichten.
Wir werden dranbleiben, vielleicht probieren wir es auch mal aus am Wochenende. Da bin ich jetzt leider noch nicht dazu gekommen. Genau. Auf jeden Fall super Geschichte.
Dann Fedora Workstation 41. Da kommt wieder mal ein neues Fedora. Da hatten wir ja schon mal geteased, dass das, wo Python 2.7 nicht mehr drin sein wird. Da hatten wir damals drüber geredet schon. Und was ich gesehen habe, dass der Nvidia Driver Installer wohl besser geworden sein soll. Was ich mir dann wohl mal anschauen werde, weil ich habe hier so einen Rechner, den ich dual boote und der hat halt eine Nvidia, weil ich den auch mit Windows brauche.
Mein Beileid.
Das werde ich dann bei Gelegenheit mal ausprobieren, ob das jetzt wirklich besser ist. Ja, auf jeden Fall kann man da dann irgendwie die Nvidia Drivers mit Secure Boot zusammen irgendwie benutzen und dann irgendwas Self-Signing und so. Und das soll wohl einfacher werden. Ja, und dann kann man irgendwie die Keys, ja. Und ich glaube, mit den bisschen proprietären Treibern funktionieren Nvidia-Grafikkarten eigentlich auch ganz okay. Aber natürlich trotzdem, also, ja.
Fuck you, Nvidia.
Fuck you, Nvidia, genau. Das schon so, aber wenn man halt muss oder will nee, oder nee, aus irgendwelchen nee. Gründen halt eine Nvidia-Grafikkarte hat, dann...
Stimmt, ich habe tatsächlich letztens einen Laptop und einen alten Geschenk gekriegt, da ist auch so eine Nvidia-Karte drin, aber ich habe das noch nicht mit Linux aufgemöbelt, da ist glaube ich noch so ein Windows drauf.
Ja, es passiert, manchmal passiert es halt einfach, also ich meine, ich habe mir auch nie selber eine Nvidia-Grafikkarte gekauft, aber ich habe die halt fast gratis bekommen und für fast gratis kannst du halt nicht viel sagen. Das ist halt, also ich gebe halt nicht ein paar hundert Euro aus, wenn ich für fast gratis eine krasse Nvidia-Grafikkarte bekomme. Das ist halt, ja, lohnt sich halt nicht.
Ja. Tja.
Und dann...
Tja, ich habe gerade nachgeguckt, es ist ja quasi dieser Minuten erwartet, dass Nvidia seine Zahlen zeigt. Ist Nvidia eigentlich die Firma, die World Dominance erlangt oder nicht?
Ja, also zumindest ist es die wertvollste Firma, ne? Und hätten sie ihnen auch einen Elon Musk oder irgendwas, was jetzt auch, keine Ahnung, der auch dem Trump in den Arsch gekrochen wäre, dann würde es jetzt wahrscheinlich noch weiter abgehen. So müssen wir mal gucken.
Nvidia soll laut Fertigungspartner mit den neuen GPUs den ganzen Markt übernehmen.
Tja. Den ganzen.
Mal schauen, mal schauen.
Ja.
Meinst du, Trumpy Bumpy hat irgendwas in petto, um Nvidia abzusägen? Weil es nicht aus seinem Land kommt, oder
wie? Schwierig, glaube ich.
Wer weiß.
Weil ich glaube auch.
Du brauchst ja, also, das Problem ist ja nicht nur Nvidia, ist ja auch hier, wie heißen sie, TCM, die Chips bauen. Und ich meine, diese Chipfabriken, das einfach, ich glaube, das lohnt sich halt einfach nicht. Das ist einfach ein Problem. Also, ich glaube, wenn sich das lohnen würde und wenn das einfach genug wäre, dann würden mehr Länder, würden so Chipfabriken haben.
Es ist einfach unglaublich teuer und die Einstiegshürde ist
super
glaube ich, sehr hoch.
Und halt auch super komplex, so eine Fabrik dann wirklich mal von null auf es läuft zu bringen. Darum glaube ich einfach nicht, dass selbst wenn du willst, du musst halt super, super viele Ressourcen investieren und dann lohnt sich's halt fast nicht mehr. Dann kannst du halt nicht mehr konkurrieren.
Es ist ein Hochrisikogeschäft damit, wenn du dann nicht jemand hast wie Nvidia, die sagen, wir werden bei euch produzieren. Und es gibt ja einfach keinen vergleichbaren Player. Und Nvidia hat seine Produktionskapazitäten. Also das ist so, und dann, das ist auch dieses, dass es so risikoreich ist. Deswegen hat Intel die Chipfabrik bei uns in Deutschland erstmal auf Eis gelegt, weil sie eine Unsicherheit haben. Und jetzt haben sie einen neuen Präsidenten, der ihnen wahrscheinlich viel Geld dafür geben wird, dass sie diese Fabrik nicht in Europa bauen, sondern in Amerika.
Ja. Tja.
Genau, oder den Import dann einfach so teuer machen, dass es sich auch gar nicht anders lohnt.
Ja. Es würde sich wiederum für Intel dann lohnen, wenn die anderen Länder schnell genug so clever wären, ebenfalls Zölle einzuführen, dass Intel dann gezwungen wäre, außerhalb von Amerika das zu fertigen, was außerhalb von Amerika verkauft wird.
Ja, aber jetzt mal, ich meine, wie viel, weiß ich nicht, Chips brauchen wir denn? Also das ist, weiß ich nicht, für unsere Wirtschaft, diese Computerchips,
ja, aber
brauchen
Ingo,
wir gar nicht so viele.
Ingo, was ist mit AI? Ingo,
ja,
wir brauchen AI. Ach,
nee.
Außerdem, Ingo, wir haben Rheinmetall, die brauchen demnächst auch viele Chips.
Ja, aber noch keine Computerchips, die brauchen etwas größere Chips und nicht gut, die irgendwie 3 Nanometer.
Nee, schon Computer, weil irgendwer soll das Zeug ja steuern.
So, meinst du?
Wir wollen ja keine Menschen mehr reinsetzen.
Nee, müssen ja alte Technik einsetzen, die nicht hackbar ist.
Nee, wir bauen da Mr. AI ein und dann macht Mr. AI macht gute Dinge.
Der macht AI-Dinge.
Gut. So viel
okay.
zu Fedora 41. Sonst weiß ich nicht so genau, was Neues. Muss ich mir dann noch mal durchschauen.
Ich kann Fedora erst ab 42 verwenden, wenn dein KDE nicht der Standard Plasma Desktop drin ist.
Ja.
Und vorher
mache
ich das nicht.
Tja, fair enough. Dann, was doch, gezwungenermaßen benutze ich das. Hier das neue Ubuntu 25.04 wird, oder sie evaluieren oder sie schauen rein in ein Change in wie sie Pakete kompilieren. Mhm. Sie probieren das von die Default Build Flags von O2 auf O3 zu switchen. Und das,
was bringt das, heißt es?
Größere Binaries, längere Kompilierzeiten, aber sollte schneller werden. Also
das laufende Programm ist dann schneller.
Das laufende Programm ist dann schneller, aber du hast ein bisschen ein größeres Binary und es geht halt länger zum Kompilieren. Also nicht optimiert auf Size, sondern halt auf Execution Performance. Okay. Oder es kann oder kann nicht zu halt interessanten Problemen führen. Das sind sie jetzt am Ausprobieren. Genau, weil Disk Space halt
nicht
immer,
mehr so
immer billiger wird, aber Execution Zeit halt dann irgendwo normalerweise dann irgendwann der limitierende Faktor ist. Und wir halt auch zum Beispiel beim Download halt nicht mehr so das Problem haben, dass so ein bisschen größere Binaries halt mega, mega Problem sind. Genau, fand ich auf jeden Fall spannend. Werden wir sehen, ob sie es durchziehen oder ob sie das wieder zurückrollen, weil es halt zu vielen Problemen führt.
Mhm.
Genau. Ist auf jeden Fall, also ich finde so Zeug ist halt auch immer gut, um Bugs in Software zu finden. Weil eigentlich, wenn deine Software stabil und komplett und Standard compliant ist und so, dann sollte das keinen Unterschied machen. Aber wir leben halt in so einer Realität und da machen Leute halt Dinge und die verlassen sich auf Dinge, ja, die halt dann einfach gerade mal so sind, weil sie halt so sind, aber halt nicht garantiert sind von irgendwas. Und wenn du da halt an Stellschrauben rumdrehst, dann siehst du halt, wo du falsch lagst.
Okay.
Darum werden ja viele, viele, viele Programme halt auch cross-Plattform kompiliert zumindest. Also, dass du halt das Zeug mit MSVC, dem Microsoft Compiler und Clang und GCC kompilierst, auch wenn du deine Production Binaries vielleicht nur immer mit GCC produzierst. Weil du halt trotzdem halt Dinge findest, wo du merkst, so, ah, hier, das funktioniert eigentlich nur, weil, ja, GCC diesen komischen Bug hat in der aktuellen Version, der, wenn wir den GCC updaten, halt vielleicht auch einfach weg ist.
Ist Ubuntu jetzt die einzige Distro, die das macht? Weißt du da was? Oder?
Auch. Keine Ahnung. Okay. Das ist eine gute Frage. Also es ist immer, das war halt immer so ein Geben, Nehmen. Ich habe keine Ahnung, was sie bei Debian zum Beispiel für Standards benutzen. Oder ich habe letztens irgendwas bei Nix mir angeschaut, aber auch nicht so im Detail. Aber sie haben eben auch, also NixOS benutzt auch speziellere Flags und sie haben irgendwas ausgemacht, standardmäßig, weil das sonst, also gewisse Optimierungen, weil diese Optimierungen halt dazu führen, dass es nicht unbedingt reproducible ist. Also wenn du diese Optimierung halt anhast und ich das kompiliere und du das kompilierst, dann kann es halt slightly different sein wegen dem Optimizer. Das heißt aber auch, dein Binary läuft, ich glaube, was haben sie zwischen 10% und 20% langsamer.
Hm.
In gewissen Fällen.
Ja.
Also ich glaube, die 20% ist schon eher so Worst Case. Und normalerweise spielt es halt einfach keine Rolle, weil du hast halt dein Kubernetes CLI, was halt einfach nichts macht. Aber wenn du halt tatsächlich super compute-intensive Zeug damit baust, dann kann das halt einen echten Unterschied machen. Kann das halt irgendwie den Unterschied machen, ob das halt, ja, eine halbe Stunde läuft oder ob das halt 3 Stunden läuft.
Hm.
Oder so. Kann halt.
Also kommt immer auf den Einsatz.
Kommt halt drauf an, muss man halt immer. Also ist halt auch schwierig für eine Distro so ein. Die müssen halt mal ein Default setzen und sagen so, standardmäßig machen wir das. Und für alle, wo es halt nicht drauf ankommt, ist es das. Und dann kann man halt immer, man kann das halt immer überschreiben und so und sagen so, ja, aber für meine Applikation weiß ich halt, dass wir das ein bisschen anders machen müssen. Ja, aber ja, werden wir sehen und
Genau, gucken wir uns Ubuntu 25.04 dann an. Wenn sie dabei bleiben, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass sie irgendwelche Probleme finden und dann doch nochmal zurückrollen müssen. Die 25.04 ist keine LTS, ne? Nee, das war jetzt die 24. Nee. Von dem her können sie ja immer noch ganz schön viel ausprobieren, bis dann die nächste LTS kommt. Dann kommen wir zu den Themen und Markus hat uns irgendwas mitgebracht.
Ja, und zwar hatten wir es ja vorhin schon von der Aktualisierung der beliebtesten Programmiersprachen. Die werden jetzt von unterschiedlichen Leuten immer wieder ausgesprochen und benannt. Stack Overflow hat da sicherlich was mitzureden, aber ein anderer Player in der Diskussion ist immer wieder GitHub, die ein Report, den nennen sie den Octoverse Report.
Bei Octoverse habe ich tatsächlich erstmal gedacht, das hat irgendwas mit dem Metaverse
oder mit dem
das GitHub jetzt im VR-Raum mitspielt,
oder
ja.
GitHub VR.
Keine Ahnung. Ja, Octoverse.
Ja. So, also ihr Octoverse Report, da analysieren sie ganz fleißig, was auf GitHub so los ist und ziehen daraus Schlüsse über die Tech Community. Und ich fand den Report dieses Jahr echt merkwürdig.
Ja, warum?
Was? Weil, wenn man sich das anguckt, was da für Statistiken drin sind und was für Schlussfolgerungen gezogen werden. Zum Beispiel gibt es eine Statistik, die Top 10 Open Source and Public Projects attracting the most first-time contributors in 2024.
Ja. Yeah.
Und da landen Leute in der Liste, also Projekte in der Liste, mit 4 Contributern, die deren letzter Commit am 24.12.2023 liegt, also außerhalb der des Betrachtungszeitraums.
Vielleicht sind die alle rein und wieder weggegangen.
An der Stelle ein bisschen das Gefühl, dass dieser Octoverse Report, dass sie den haben von ihrer AI generieren lassen und nicht allzu gut qualitätsgesichert haben. Wirklich. Und dann kommt sie auch zu der Aussage, dass Python overtakes JavaScript as number one language. Und ich bin mir nicht so sicher, ob sie all den generierten Code, der da jetzt da draußen landet, da wirklich rausfiltern konnten. Weil klar, wenn du eine AI fragst, so zum Beispiel mit Ada, wir hatten das schon in ihrem Podcast, das Tool, hier schreibt mir mal bitte gerade einen schnellen Tool, wo eine Tabelle hat, wo ich durchklicken kann, Eingaben machen und dann berechnest du XY daraus. Wenn du dem keine Vorgaben machst, dann generiert er dir ein Python-Projekt. Also,
ja,
so ein selbstverstärkender Moment. Ja. Ja, genau. Und dann weiß ich nicht, wie aussagekräftig noch so Statistiken darüber sind, wie viel committeder Code auf GitHub bedeutet wirklich, dass das die beliebteste oder die am meisten von Programmierern genutzte Sprache ist.
Wir haben 10
ist so
AIs gefragt,
aber noch
alle fanden Python am besten.
Ja, ja. Genau. Noch fragwürdiger war eben diese Statistiken. Das
also
ist,
der Python overtook JavaScript ist ja auch so, ja, wenn man JavaScript und TypeScript nicht zusammenzählt.
Ja,
also das
richtig,
so ein bisschen,
das kommt aus dem.
Das ist auch so ein bisschen, finde ich so ein bisschen unredlich zu sagen, so ja, TypeScript ist was ganz anderes. Und es halt, JavaScript hat im Vergleich zu, also das ist irgendwie, was ist, ranked by count of distinct user contributing to projects of each language. Und da hat Python halt, ist jetzt halt auf der 1 und JavaScript ist nur noch auf der 2, aber gerade so TypeScript ist halt auf der 3. Also hat auch nochmal recht zugelegt in den letzten, ja, seit 2018 oder so. Das heißt, du hast auf 2 und 3 hast du im Prinzip JavaScript. Und dann hast du irgendwie Python. Und das ist schon so ein bisschen so, ja, du kannst das schon als, also, ja, sind, du kannst vielleicht dieses Argument machen, dass es verschiedene Dinge sind, aber schlussendlich,
ja. Also ich will nur, liebe Hörerschaft, ich will Python überhaupt nicht kleinreden. Also Python ist auf jeden Fall, gibt's eine gewaltige Welle.
Ich meine, Leute lieben Python, müssen
die da
wir uns
Python
nichts vormachen.
Heißt, weil genau, Python hat eine einfache Syntax, ist gut zu beherrschen und hat sicherlich durch die ganze AI-Welle nochmal ein wirklich Momentum aufgebaut. Und dementsprechend sieht man auch, das ist eine andere Kennzahl in diesem Report, da die Verwendung von Jupyter Notebooks ist massiv gestiegen. Irgendwie um 90% oder so. Das ist sicherlich ein Hinweis darauf, dass es eben viel mehr Aktivität geht rund um KI, AI, Datenanalyse, maschinelles Lernen und Forschung. Und dass Python nun wirklich auch die Sprache ist, die in der Forschung genutzt wird, das ist alles okay.
Ja, der Report ist einfach komisch. Das ist so. Und ich meine, also ja, Python ist auch das bessere Perl, hatten wir ja schon.
Genau. Ja.
Wir lieben Python, aber dieser Report ist einfach schwierig.
Ja. Was ich interessant fand, ist, dass sie auch gucken, wo kommen die Entwickler her und dann auch nochmal sagen, dass es ein signifikantes Wachstum in Regionen wie Indien, Afrika und Lateinamerika gibt, dass einfach anscheinend Europa und die Vereinigten Staaten ausgewachsen haben.
Ja, ich meine, da gibt's halt auch und viel mehr.
Das Wachstum woanders.
Es gibt halt viel mehr Leute in Asien. Also ich meine, wundert mich auch nicht.
Indien, nach diesem Report wird Indien voraussichtlich 2028 die größte Entwicklergemeinschaft haben. Das finde ich auch beeindruckend.
Also auf GitHub, muss man vielleicht auch immer dazu sagen.
Ja gut, GitHub in seiner völlig unvoreingenommenen Weltsicht projiziert natürlich das auf, also das ist gleich Welt.
Ja, ja.
Das ist ja. Ja, oder auch, das ist bei diesem Projekt da, das ist CastleJavaToBedrock.sh, dass dieses Projekt da überhaupt gelistet ist. Also was sie in diesem Projekt listen. Also klar, da ist Nummer 1 VS Code plausibel. Nummer 2 Home Assistant, völlig plausibel. Nummer 3 Power Toys von Microsoft. Wirklich? Okay, könnte es noch sein, aber Java to Bedrock SH? Was erlaube KI?
Es ist, ist wichtig.
Das ist übrigens, das heißt so, das ist ein Skript, wo es darum geht, Objekte für Minecraft zu konvertieren. Klar.
Von der Java Edition zur Bedrock Edition. Ich meine, ich kenne mich damit auch nur aus, weil meine Kinder das spielen. Sonst wüsste ich das auch nicht.
Ja, interessant.
Ja, scheint ein wichtiges Projekt zu sein.
Tja.
Platz 4, ja.
Das ist schon.
Okay. Also du findest es etwas biased. Und nicht an einigen Stellen nicht nachvollziehbar. An anderen Stellen kann man das schon einfach mal so hinnehmen und denken, ja, das passt. Ja. Ja, okay. Ich höre jetzt auf, hier durchzuscrollen.
Ja, sag mal die nächste, also, oder haben wir noch was zu, sonst kannst du hier die nächste Kategorie.
Kann ich die nächste Kategorie auflösen? Ja, wenn sonst nichts weiter dazu zu sagen ist, genau. Also könnt ihr euch ja mal diesen Octoverse-Report noch tiefer anschauen. Vielleicht findet ihr ja auch noch Unstimmigkeiten oder Sachen, wo man sagt, ja, das passt eigentlich.
Oder ihr erklärt uns, dass wir es einfach nicht verstanden haben. Das wäre auch völlig in Ordnung.
Das, wo Markus den Denkfehler hier hat an der Stelle. Okay. Ja, dann so viel zum Octoverse Report. Kommen wir zum Mimimi der Woche und wir bleiben bei AI oder kommen wieder zurück zu AI.
Yes. AI. Also wir hatten ja, Markus hat es gerade gesagt, ist voll nicht gut, wenn AI deinen Blogpost schreibt. Weitere Dinge, die AI nicht gut kann. Also ich dachte, naiv wie ich bin, dachte ich, ich wollte diesen einen James Bond Film schauen.
Ach, diesen einen? Ja,
diesen
natürlich,
einen.
Klar.
Diesen einen. Wer kennt ihn nicht? Diesen einen. Ja. Da gibt's diesen einen James Bond Film, wo die Opening Scene halt so ist, dass James Bond auf so einem Waffenmarkt ist, auf so einem Schneehügel und dann flieht er von diesem Ding mit einem Jet. Dann habe ich gedacht, es gibt irgendwie 30 Filme, die sehen alle gleich aus. Also die sind auch fast alle gleich, muss man ehrlich sagen. Das ist nicht der Punkt. Da habe ich mir gedacht, das ist der perfekte Use Case, wo ich jetzt AI fragen kann.
Mhm.
Dann habe ich AI gefragt und hat es mir sehr confident einen Film gesagt, der es nicht ist. Dann hat er einen Film vorgeschlagen, dann habe ich kurz diesen Titel gegoogelt, dann habe ich kurz die Synopsis angeschaut, die Opening Scene angeschaut und gesagt so, das ist nicht der Film, den ich beschrieben habe. Und er hat auch selber gesagt so, ja, das, aber anders. Da gibt's diesen Chat nicht. Das so, da fährt er. Da gibt es so diesen Schneehügel und da fährt er mit den Schienen runter. Und das ist auch nicht die Opening-Scene. Und das ist so, ja. Hä? Ja, okay. Also du beschreibst halt einfach irgendeinen Film. Weil, okay, fair. Dann habe ich gedacht so, ja, okay, vielleicht, ja, funktioniert nicht aufs erste Mal. Dann habe ich gesagt so, ja, aber nee, das ist das nicht. Gib mir doch wirklich einen Film, der diese Kriterien erfüllt. Dann hat er irgendeinen anderen James-Bond-Film vorgeschlagen. War es auch nicht. Und nach 4, 5 Versuchen, wo ich ihm gesagt habe, ja, nee, das ist auch nicht der Film, habe ich mir gedacht, okay, keine Ahnung, vielleicht google es einfach mal. Stellt sich raus, ich habe es mit den gleichen Keywords, die ich AI gefragt habe, habe ich es einfach gegoogelt, habe ich einfach bei Google eingegeben. Und Google einfach so, ja, hier, erstes Video. War auf der ersten Seite, ich muss nicht mal auf was klicken. Und ich wusste, wie der Film heißt, den ich schauen will.
Ja, und? Wie heißt der
jetzt?
Ist egal, okay, war nicht so egal. Dieser eine James Bond-Film halt.
Ja, dieser eine, ich glaube, es ist Tomorrow Never Dies.
Mit Pierce Brosnan.
Mit Pierce Brosnan. Ja, es ist Tomorrow Never Dies. Aber das ist beside the point. Ich dachte wirklich nur, das ist doch jetzt perfekte Use Case für AI. Anscheinend nicht. Also nee. Vielleicht bin ich zu dumm für AI.
Vielleicht hat ja MGM auch einfach nicht seine Sachen freigegeben.
Nee, aber
und
das Ding ist, er
konnte AI das nicht lernen.
Nee, das kann nicht sein, weil er kennt den James Bond Film, den er mir vorgeschlagen hat, hat er korrekt beschrieben. Okay. Er hat diese Daten. Diese Daten sind in diesem Modell drin. Es ist nicht so, als würde er keine James Bond Filme kennen oder so. Die Daten sind drin. Er ist einfach zu dumm und er lügt dich dann einfach an. Und er ist super confident mit, ah, du meinst diesen Film. Und du denkst so, nee. Und sagst so, nein. Und dann so super confident, ah, du meinst diesen anderen Film. Und er so, nee. Und dann schlägt er einfach, ah.
Ja, ich meine, irgendwann hat er schon den richtigen erwischt.
Ja, weiß ich nicht. Also, wenn er mir 30 Filme vorschlagen kann, dann kann ich auch von Hand kurz durchgehen und alle 30 Filme kurz anschauen.
Ja,
also,
hat's mal gemacht. Wäre es vielleicht schneller gewesen.
Der Use Case ist ja schon, dass es dir irgendwie hilft, glaube ich. Also, zumindest habe ich das so verstanden. Also der Benefit von AI.
Du hast einfach die Hilfe
so viel
nicht angenommen. Du hättest einfach den Film gucken müssen und sagen, ja, stimmt, die Szene war genau die, die ich wollte. Schöner Film.
Stimmt,
wunderbar.
Ich schaue einfach einen anderen Film.
Ja, du hast es nicht verstanden, was die AI von dir wollte. Die wollte nur dein Bestes.
Ja, weiß ich nicht.
Doch.
Genau. Ja, was auch immer. War ich gar nicht begeistert. Und dann habe ich aber, naiv wie ich bin, habe ich gedacht, weil ich jetzt immer noch so ein bisschen mit diesem Nix-Zeug rumspiele, dann hatte ich so ein Problem und dann habe ich mich zurückerinnert, wie der andere Felix, wie Mr. Makefoo gesagt hat, so, ja, by the way, Doku ist zum Teil nicht so geil, aber dieses AI, das kann ja nix. Und ja, kann es. Hat tatsächlich mein Problem gelöst und ich habe keine wirkliche Doku dazu gefunden, weil es war halt auch so ein bisschen obskur mein Problem, was ich machen wollte. Aber wollt ihr raten, nach wie vielen Versuchen das funktioniert hat?
12.
7.
Nee, es waren schon nur 5, aber das geht einfach zu lange. Das ist wirklich so, du musst 5-mal sagen, so super confident, so try this. Probierst du aus. Nix sagen, nee. How about fuck you? Und dann kopierst du diese Fehlermeldung wieder zurück und sagst so, ja, aber also
das war's nicht.
Das kann ja nicht funktionieren. Und er sagt dann wieder so, ja, dann musst du das hier machen natürlich. Ah, tut mir leid, mach doch das hier. Und dann machst du das und dann funktioniert es auch nicht. Das ist, ah. Und das für die Fälle, wo es eine Lösung gibt, da musst du das irgendwie. Und wenn es jetzt nicht so ein, für alle, also ich finde es einfach ultra problematisch, weil das sind so Fälle, wo es irgendwie im ersten Example, da gibt's halt ein, ich weiß halt genau, was die richtige Antwort ist. Also ich weiß nicht, aber ich kann validieren, ob die Antwort halt richtig ist oder nicht. Zu 100%. Und beim anderen ist es halt so, nix, wenn ich das halt ausführe, kann mir halt mit einer guten Wahrscheinlichkeit sagen, ob das richtig ist. Aber gerade so für Dinge, die halt dann so ein bisschen subtil falsch sind, die nicht so richtig falsch sind, sondern nur so ein bisschen falsch sind. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Es lügt dich einfach an. Und sagst so, ja, mach das. Und dann, wenn halt der Compiler vielleicht auch so ein bisschen nicht so strikt ist oder so, ich glaube, nix ist schon eher, was so Zeug angeht, ist halt schon eher strikt, also wenn du da vielleicht ein bisschen mehr JavaScript machst oder so, was halt ein bisschen nicht so strikt ist und dann das halt dann reinkopierst und dann funktioniert so halb und dann shippst du das, aber es ist halt einfach ultra kaputt. Also, ich verstehe nicht, warum Leute so excited sind über AI und sagen so, ah, das löst so Probleme, weil Das macht's überhaupt nicht für mich. Aber vielleicht bin ich da das Problem. Es könnte natürlich schon sein. Aber ja. Also das, bevor ich auch diese Leute, die ganze Zeit sagen, so, ja, AI wird hier Entwickler ersetzen, so, ja, sehe ich nicht. Also das, davon sind wir noch super weit entfernt. Also außer du willst halt
nein.
Was nicht funktioniert.
Es verändert das, was Entwickler machen.
Ja, also ich meine, es hilft dir halt, es kann irgendwie dieses Text-Completion und so funktioniert zum Teil ganz gut. Es ist halt ein crazy intelligent, wie heißt das, Intelligence, dieses Code-Vervollständigungsding. Genau. Wenn du weißt, was du machen willst, kannst du irgendwie schneller tippen damit, weil es halt ganz viele Characters für dich tippt, schneller als du die tippen kannst. Aber irgendwie zu überlegen, was du für eine Funktion überhaupt brauchst und wie du das zusammenstecken möchtest und so, was du überhaupt machen möchtest, ja, bleibt wohl trotzdem an dir hängen.
Tja, bleibt an dir hängen, ja. Kann man nichts machen.
Genau. Das war mein AI-Rant, nachgezogen, weil wir sonst kein Mimimi hätten.
Mimimi.
Und weil es mehr ein Mimimi als ein AI-News ist. Das ist keine News, das ist einfach Felix heult rum. Es gibt auch keinen größeren Punkt, außer ich bin erneut, das funktioniert einfach nicht gut genug, dass es mich glücklich macht.
Ja, auf der anderen Seite geht die Entwicklung so schnell, so rasant. Ich habe halt auch immer das Gefühl, wenn man eine Woche nicht drauf guckt, ist schon wieder alles irgendwie auf den Kopf gestellt. Und dann so Ankündigungen wie AGI kommt.
Ja, glaube ich auch nicht dran.
Ich glaube, das Problem ist zum Teil, dass man jetzt gerade versucht, mit den Chatbots, die es so gibt, oder mit den LLMs, auch wenn man sich lokal auf der Maschine was runterlädt und laufen lässt, damit man nicht Angst haben muss, dass die Daten abfließen. Das sind so alles so super generische Modelle. Ich kann mir gut vorstellen, dass mit dem, was da gelernt worden ist, darin, wie man diese Modelle bauen kann und was für möglich oder Fähigkeiten diese Modelle entwickeln können, dass man darauf aufbauen mit spezialisierten Daten, mit gut aufbereiteten Datensets für domänenspezifische Sachen, für taskspezifische Sachen, dass wir damit nochmal viel weiterkommen, darin Produkte, Software zu bauen, die uns Aufgaben wirklich zuverlässig abnehmen kann, wo das nicht mehr so ein random Ding ist, vielleicht trifft's heute, vielleicht trifft's nicht mit seiner Antwort, sondern wo man sich da wirklich darauf verlassen kann, dass die Antwort, die da kommt, sitzt und mir weiterhilft, beziehungsweise die Aufgabe erledigt und ich muss gar nicht mehr drauf gucken. Und ich glaube, uns bleibt auch einfach nichts anderes übrig. Ich meine, das ist die andere Antwort, die man drauf geben kann, wenn Leute Angst haben, dass die AI Jobs wegnimmt. Uns bleibt nichts anderes übrig, als dass irgendwas uns die Jobs wegnimmt, weil mit unserem demografischen Wandel haben wir einfach nicht mehr genügend Leute, die Jobs machen können. Wir müssen irgendwas finden, womit wir effizienter arbeiten können, um unserem Wohlstand oder unserem Status nur annähernd zu sichern.
Ja, wir können jetzt aber nicht wieder eine Politik.
Wir sind einfach in Zukunft, die nächsten 30 Jahre sind wir zu wenig Arbeitskräfte für die Arbeit, die heute da ist. Und entweder können wir nur weniger Arbeit erledigen oder wir schaffen es, uns Tools zu bauen, die Arbeit effizienter erledigen.
Ja, und so eine 70% Lösung reicht ja auch aus. Und wenn man dann irgendwie...
Ist das?
Moment, das Pareto-Prinzip war 80-20.
Ja, ne? ich weiß. Aber wir müssen einfach ein bisschen mit weniger leben. Hätte ich jetzt 80 gesagt, hättest du gesagt, ja, das passt. Aber wir müssen ja schon ein bisschen, also weil das Ding lügt ja auch. Und wie gesagt, da guckt man halt mal von den falschen James-Bond-Film. Damit muss man dann halt einfach mal leben.
Ja,
und das muss einem dann auch reichen.
Das halt.
Ja, finde ich okay.
Ja.
Aber du hast recht, genau. Es ist.
Schau, ich halt Mission Impossible ist auch das gleiche. Also wo ziehen wir da die Grenze? Ist alles, also ich meine hier Fast Five, das ist alles irgendwie Action-Filme.
Genau.
Nicht viel Substanz. Perfekt.
Siehst du?
Das ist alles der gleiche Film. Kannst du auch einfach.
Frag die AI und dann schlägt sie dir was vor und dann einfach so machen. Nicht groß drüber aufregen, weil das bringt nichts.
Ja, voll. Das mach ich das nächste Mal.
Bisschen relaxter sein. Weil ja, wir müssen damit leben. Das werden einfach immer mehr Fehler und ja, wir werden immer weniger Leute, die hier arbeiten, die den Wohlstand verdienen müssen. Also irgendwie, da hat Markus schon recht, müssen wir damit klarkommen. Und dann ist halt eine 70% Lösung besser als gar keine Lösung. So. Das war jetzt das Wort zum Sonntag. Und wir kommen zur Kategorie Lesefu.
Lesefu. Und in the spirit of von dieser Kategorie ist es nichts zum Lesen, es ist ein Podcast.
Ja, ist okay.
Ist okay.
Einen, den man hören kann und einen, den man auch sehen kann.
Den kann man hören.
Okay.
Und zwar geht's um FreeBSD.
Dein das Lieblings- ist
Thema. Mein Lieblingsthema. Darum,
warst du dabei oder bist du nur?
Nee, ich habe mir den nur angehört. Und ja, kann ich empfehlen. War ganz interessant.
Ist so ein kompletter Überblick über FreeBSD.
Ist oder? So ein bisschen Überblick über FreeBSD und einfach auch ein bisschen so das Huckel, der auch bei der, wie heißt das, Freakshow? Heißt das Freakshow?
Ja.
Dieser eine Podcast ist und der andere heißt, glaube ich, Malte. Und sie erzählen auch einfach ein bisschen so, wie sind sie zu FreeBSD gekommen, was haben sie so für Erfahrung damit gemacht und so. Und ja, ist ein schöner Podcast, schöne Folge. Und am Schluss sprechen sie auch noch so ein bisschen über dieses Dokumenten-Scanning-Ablegesystem. Ah, Paperless heißt das, glaube ich.
Ja, Paperless. NGX. Wahrscheinlich das Neue. Ja, das kann ich auch empfehlen. Hatten wir auch schon mal, glaube ich, hier in der Sendung.
Genau, hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Habe ich mir, glaube ich, auch schon mal angeschaut, hat dann aber irgendwie nicht funktioniert für mich. Also technisch nicht funktioniert. Habe ich irgendwie nicht ordentlich zum Laufen bekommen.
Okay, war zu kompliziert.
Man muss sich bei sowas wie Paperless halt einfach direkt am Anfang auch Gedanken machen, wie man das aufsetzen will, dass man das die nächsten Jahre gut nutzen kann. Und das ist dann schon ein bisschen aufwendiger, finde ich.
Das
ist so. Ich habe es auch mal kurz aufgesetzt und es lief alles. Features haben funktioniert, das ist ein cooles Tool. Aber ich habe es noch nicht geschafft, das irgendwo mir hinzulegen, so dass ich das dann auch einfach als Ablage nutzen kann, um dann wirklich davon zu profitieren, dass ich meine ganzen Sachen durch Super habe. Auf die Art und Weise durch Super.
Korrekt, so ist mir das auch gegangen. Also ich habe das auch aufgesetzt, ausprobiert, ein paar Sachen reingeschmissen, ein paar Sachen eingescannt, hat funktioniert und dann hätte es den nächsten Schritt gebraucht, jetzt macht man das mal ordentlich und macht man das mal so, dass es auch dann mehrere Leute verwenden können hier so im Haus und vielleicht noch den, mit dem man auch zusammenarbeitet, dass sie da auch noch was reinpacken können. Manchmal kommt ein Brief irgendwo an, wo er nicht hingehört und dann wäre schon irgendwie geschickt, wenn ihn einfach nur jemand abfotografiert, einscannt und alles wäre durch super. Das steht aber noch auf der Doodle-Liste. So, und Markus hat jetzt auch noch einen Podcast gefunden.
Ja, genau. Ich habe gerade einen Podcast in den Lesefu gepackt, den ich kürzlich gehört habe, den ich sehr hörenswert fand. Und zwar ist es ein Interview mit Eric Schmidt, dem ehemaligen CEO von Google. Ist ein langes Interview, also ist wirklich sehr umfangreich und man kann ihm sehr gut zuhören. Er redet viel über AI und seine Einschätzung dazu. Das ist einmal sehr spannend zu hören auch. Und ich fand sehr schön erwähnt Orkut, das Social Network, was Google mal hatte, bevor Facebook da war. Ich weiß nicht, wer von euch auf Orkut war. Ich habe mich auf jeden Fall spontan daran erinnert, dass ich dort war und dann auch interessanterweise sehr viele Freunde in Brasilien hatte.
Das war nur in Brasilien irgendwie super. Der Bringer, ne? Also da hat's irgendwie gezündet, aber überall anders nicht. Ja.
Und er übernimmt übrigens in dem Podcast die Verantwortung dafür, dass Orkut so in der Versenkung verschwunden ist, dass sie es nicht geschafft haben, das zum richtigen Zeitpunkt zu skalieren. Das ist schon cool. Also, ja, das ist gerade so auch dann eben wegen des Hypes gerade. Kurzer, nicht Disclaimer, sondern, wie sagt man, wenn man verrät, wie das Ende
Spoiler?
Ausgeht?
Ja.
Ja, Spoiler, genau, das wollte ich sagen. Kurzer Spoiler, er ist definitiv keiner, der da irgendwie mit zurückhält. Also er ist voll in AI. Also nur so, falls wenn ihr da keinen Bock drauf hat, hört euch das nicht an. Ansonsten finde ich es sehr hörenswert. Das ist gut.
Ja, ich habe gerade diese Chapter, das schon viel AI, ist AI the end of humanity? How do we control AI? What's your biggest fear about AI?
Ja, also das war schon so der Hauptbass.
Meine größte Angst ist ja, dass es funktioniert. Da habe ich schon echt Angst vor. Aber ich glaube nicht, dass es passiert. Was?
Ja, das kommt immer drauf an, was. Ja. Also ich habe gestern irgendwie so ein Video gesehen, wo sie auf einem normalen Pickup eine Standard-MG, die seit 50 Jahren im Militär im Einsatz ist, gebastelt haben und dann mit Computer Vision ist jetzt
schon. Ja, aber das ist nicht Drohnen, AI, das ist so einfach Computer Vision. Da muss man schon auch nochmal unterscheiden.
Wait for it. Ja, das ist also erstmal Computer Vision, das stimmt. Aber das Ding dahin zu bringen, zu entscheiden, ist das Objekt, was ich
ja,
da sehe.
Ja, aber jetzt kann ich dir auch eine Random-Funktion schreiben, die das entscheidet. Also, weiß ich nicht. Das ist ungefähr gleich gut.
Aber auf jeden Fall haben die halt ein Gerät gebaut, was entscheidet, worauf es schießt und worauf es nicht schießt. Ja. Und ja, von mir ist AI an der Stelle nicht das Problem, aber an der Stelle, wo wir autonome Roboter haben, die selber schießen, es ist scary. Es ist einfach scary.
Tja, werden wir sehen, ob da noch was Schlaues rauskommt. Ich zweifle das an.
Ja.
Wenn jetzt, wo der andere Felix nicht da ist, immer AI News mitbringt, ja, kann gut, ich das tun.
Wir sind, okay, jetzt, das wird nicht gut, was ich jetzt sagen will. Also weghören, wenn ihr eh schon schlechte Laune habt. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir es als Gesellschaft schon nicht verkraften, dass wir Mobiltelefone haben, wo wir im Internet mit allen anderen Menschen gleichzeitig reden können. Siehe Social Network, das funktioniert nicht gut. Und siehe den Algorithmen, den wir anheimfallen, obwohl wir eigentlich immer angeben, wir würden gerne mehr Zeit im Wald verbringen, hängen wir an TikTok fest und kommen davon nicht los und swipen immer weiter oder YouTube Shorts oder wie auch immer.
Red nur von dir, ich gucke kein YouTube.
Ich interpoliere das, was ich so an Umfragewerten Studien mitbekomme. Mhm. So. Und jetzt kommt AI. Wir kommen mit dem anderen schon nicht klar. Und irgendwer hat jetzt die Tage zu mir gesagt, ja, wir sind darauf nicht so richtig vorbereitet. Genau, wir sind darauf verdammt schlecht vorbereitet. Und wir sind auch so, da in der Diskussion ging es eigentlich um so ethische Fragen bezüglich AI und was kann AI und was darf AI. Und ich meine, wir kriegen es ja nicht mal, Basic IT kriegen wir noch nicht mehr gehandelt. Und jetzt kommt AI. Also ich glaube, es überwalzt uns einfach und mal gucken, was dabei rauskommt. Es ist ein gigantisches Experiment, wahrscheinlich durchgeführt von Mäusen. Aber
der Pinky,
kannst du AI fragen, welcher Brain, Film Brain. Das war und dann sagst du dir vermutlich, keine Ahnung, Jason Bourne. Kannst halt Jason Bourne schauen.
Ja.
Der mit den Mäusen, wo sie so die Welt und so.
Hm. Ja. Ja, und wie kommen wir jetzt,
also eigentlich so aus Ingenieurssicht, also aus Softwareentwicklersicht, es ist coole Technologie, lass uns damit spielen und coole Dinge bauen. Also das ist auf der anderen Seite, ich kann die ganzen Skeptiker auch nicht mehr hören. Ich will da lieber vorwärts machen und ja, lass uns auch was erfinden, was drauf aufpasst, dass kein Schindluder damit getrieben wird. Alles klar, dabei. Aber wir haben die Technologie jetzt, wir können sie nicht mehr wegpacken. Dann lass uns doch auch zusehen, dass wir da was mitmachen.
So, also den Film, den du meinst, ist The Secret of NIMH von 1982. Also ich habe gefragt, what is the movie where mice do an experiment with the world? Und wie wir alle wissen, das ist The Secret of NIMH. Habe ich noch nie gehört. Okay. It is an animated film, a group of highly intelligent mice who were subjects in a scientific experiment in the National Institute of Mental Health escape and use their enhanced intelligence and try to protect their community.
Mm-hmm.
Okay. Das ist übrigens basierend auf einem Buch von Robert C. O'Brien. Vielleicht. Also sagt zumindest ChatGPT. Ob das richtig ist,
lügt.
Wissen wir nicht.
Wissen wir nicht.
Tja.
Okay.
Bin ich tatsächlich, also das Filme-Ding, bin ich tatsächlich, ich dachte das wirklich so, also in my mind, das ist wirklich so ein sehr gutes Exempel, wo AI das perfekte Tool ist. Aber vielleicht halt nicht.
Ja. Okay, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie wir da jetzt wieder was Positives draus machen können, aber mir kommt einfach nichts in den Sinn. Wir kommen jetzt einmal zu den Picks.
Ja, ich habe es versucht mit Lass uns was Cooles bauen.
Ja, stimmt, okay. Lass uns die Technik benutzen, lass uns was Cooles bauen. Genau, alles andere macht uns doch sowieso nur depressiv. Und wir kommen jetzt zu den Picks. Ich habe mal gut, auch nichts. Schön ist das jetzt auch nicht. Aber es ist sehr informativ, nämlich Streckeninfo.de. Vielleicht seid ihr wie ich öfter mal mit der Bahn unterwegs und wisst nicht, wo die ganzen Baustellen sind und was da wieder alles abgeht. Und dass warum der Zug, der jeden Morgen normalerweise pünktlich ist, heute wieder mal Verspätung hat, weil Ansagen gibt's nicht und in der App steht auch nichts. Dann kann man hier auf Streckeninfo gucken, ja, und dann stehen hier, also bei mir, mein Zug kommt nämlich gerade immer zu spät, da steht hier Abweichung FPL ZF ZMS X RI X ZFM HBH Gleis 1 gesperrt, Punkt, Komma, alle FÜ Gleis 2 plus 3 nur 1 BS GK Punkt.
Ingo, du sollst ja dein Passwort nicht vorlesen.
Aber wenn man diesen Bahnsprich vielleicht versteht, kann man damit was anfangen. Ja, manche Sachen kann man auch lesen und versteht sie. Das ist jetzt schon nur so, ich weiß nicht, Gleis 1 wird gesperrt sein für alle FÜ Gleis 2, 3, nur ein Bahnsteig, weiß ich nicht, was es heißt, aber es ist, ich glaube, für Leute, die sich in diese Bahnbubble sehr, sehr stark reinarbeiten, ist es total witzig und die können dann Abweichung vom Fahrplan, was weiß ich, also FPL heißt wahrscheinlich vom Fahrplan, den Rest, ich weiß nicht, was das sein soll, aber das ist ja auf jeden Fall das Problem, weswegen mein Zug gerade morgens Verspätung hat. Und das ist.
Ich finde es verrückt, wie viele Icons da auf dieser Seite angezeigt werden.
Ja. Yeah.
Wie viele Meldungen es dann über das ganze Streckennetz wohl gibt.
Ganz schön viele, ja.
Das ist schon ziemlich gleichmäßig verteilt über ganz Deutschland.
Jedenfalls kannst du dir deine Strecke raussuchen, du kannst dann auf dieses Baustellenschild klicken, kannst dann sehen, von wann bis wann ist auch geplant, ist diese Änderung halt gerade, was es ist. Und wie gesagt, wenn man sich rein nörden will, kann man sich diese ganzen Abkürzungen wahrscheinlich da mal drauf schaffen und dann hat man so einen Informationsvorsprung vor den anderen Gästen, die so mit einem mitfahren, die von nix eine Ahnung haben. Ist schon interessant und wollte ich euch einfach mal mit an die Hand geben. Ihr könnt euch dann eure Region mal raussuchen, gucken, was gerade auf eurer Strecke so los ist.
Nice.
Das war die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, ich habe lange benutzt, I don't care about cookies, weil das ist irgendwie schwachsinnig, auf irgendwelche Seiten zu gehen und dann irgendwie erstmal 30 Sachen zu bestätigen. Das habe ich auch abgewählt. Ich habe da so ein Tool, das klickt automatisch einfach alles weg. Ja. I don't care about cookies hieß es und das hatte jetzt ein paar, ja, wurde gekauft von irgendjemandem, kann man mögen, kann man auch nicht mögen. Wie auch immer, gibt's jetzt ein Nachfolgeprodukt Fork von anderen Leuten, heißt I still don't care about cookies, wird von der Community verwaltet, funktioniert genauso. Also, wer nicht will, dass es von einer Firma, sondern eher von der Community betrieben wird, der kann sich jetzt mal I still don't care about cookies dann reinladen in seinen Browser der Wahl. Firefox meine ich natürlich.
Ja. Der Browser der Wahl Firefox.
Ja, genau, euer Browser der Wahl Firefox.
Wobei, es scheint wohl so, also ja,
gibt's auch für andere, ne? Browser, aber Chrome macht das da irgendwie mit seiner API-Gedöns und dann funktioniert wieder irgendwas nicht, keine Ahnung. Aber ich mag einfach, wie gesagt, du gehst auf eine Seite und der klickt einfach so lange alles durch, bis es weg ist. Also ich habe schon lange keinen Cookie-Banner mehr gesehen oder wenn, dann kommen die immer nur ganz kurz und sind gleich wieder weg. Das ist wesentlich angenehmer, als sich jedes Mal überlegen zu müssen, scheiße, wo ist das Ding jetzt und kommt es von oben, kommt es von unten, kommt es links, rechts, oben, also man ist ja nur verwirrt und dann sind es 5 Klicks, sind 7 Klicks, egal, weg damit. Das ist schon ein bisschen angenehm. Also kann ich total empfehlen und wie gesagt, jetzt neue Fork-Community-Version. I still don't care about cookies.
Ja. Plus 1. Also irgendwie neu ist das nicht, weil das Release ist schon fast ein Jahr alt.
Ja. Ist mir gerade runter, ist mir irgendwo um die Ohren geflogen.
Ja, ist nice. Kann man, genau, weil das Zeug immer wegklicken, naja, auch nicht so das Wahre. Gut, Astronaut.
Willst du einer werden, oder?
Du kannst einfach einer werden. Und zwar ist es das sucht YouTube-Videos, die letzte Woche hochgeladen worden sind und diese Standard-Titel haben, also direkt von Cam. Also wenn das irgendwie so DSC 1, 2, 3, 4 oder so Image irgendwas heißt und die, ja, wenig bis keine Views haben und, ja, so anziehend sind. Und die kannst du dann exploren auf dieser Seite. Da kannst du random Videos, ja, bekommst halt random Videos und da kannst du halt durch exploren. Es ist ein ganz lustiges Konzept, kann man.
Gut.
Mal schauen.
Kann man machen. Okay.
Kann man.
Werdet alle Astronauten, surft durchs Web mit.
Wenn man nix, wenn man nix Schlaues zu tun hat, kann man komische YouTube-Videos schauen.
Ja. Okay, dann Markus hat einen Vibe.
Open Vibe.
Mhm. Ich bin auf Vibe gestolpert, auf Open Vibe, über was ist Vibe. Das? Und zwar gibt's ja zurzeit wieder so ein bisschen Buzz darüber, dass X wirklich schlecht ist und man von ehemals Twitter weggehen sollte. Und viele Leute sagen natürlich reflexartig, ja wunderbar, kommt alle ins Fediverse. Dem glauben aber nicht alle und so gibt es dann auch Blue Sky und Threads. Und was mir bisher nicht bekannt war, Nostre, klingt für mich nach einer sehr religiösen
Nostradamus,
genau, da geht.
Es ist wieder die Zeit,
so,
oder?
Und dann
sind alle komische Namen. Also wir hatten ja heute schon Knusper.
Knusper.
Also irgendwie.
Ja. Also Nostre ist anscheinend auch ein Protokoll, um einen dezentralisierten Messaging-Dienst aufzubauen. Ich muss einfach sagen, es ist an mir vorbeigegangen. Ich habe keine Ahnung. So, und aber OpenVibe ist eben ein Client, der sagt, hier, wenn du auf den Netzwerken unterwegs sein willst und wenn du dir gerade nicht überlegen willst, welches jetzt das für dich Beste ist, nimm doch einfach alle vier, mach dir da Accounts, nimm OpenVibe als Client und schon bist du glücklich, weil du kannst mit OpenVibe einfach alle deine Accounts bespielen.
Cool. Gut. Ist es für iOS, Android?
Für beides.
Ja, okay, oder? Ja. Okay, ja. Ich hab mir jetzt tatsächlich auch mal einen Blues Sky-Account gemacht, aber ihn auch noch nicht bespielt. Aber ich meine, Blue Sky föderiert ja auch mit Mastodon, Threads föderiert mit Mastodon, also zumindest Threads sind nur in...
Hast du das schon mal in Aktion
Threads
gesehen?
Threads nur in eine Richtung, glaube ich, ne? Blue Sky in beide, ja, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Nee, also ich habe mir jetzt nur einen Account geklickt, aber ihn noch nicht... Wollte das auch mal ausprobieren, wie das geht, dass man von dem einen Netzwerk auf das andere was folgt. Habe ich aber noch nicht gemacht. Dafür funktioniert Mastodon immer noch gut genug für mich, aber ich meine, da ist halt auch die Tech-Bubble, ne? Also das ist halt so, ja,
wenn man andere Hobbys hat, ist es vielleicht schwierig.
Wenn man andere Hobbys hat, ist das schwierig, genau. Sagen wir das so, dann muss man vielleicht tatsächlich zu irgendwie Blue Sky, Nostre, Threads, keine Ahnung gehen. Für die Tech-Bubble funktioniert Mastodon für mich super gut. Ja. Aber ich wollte jetzt Blue Sky auch mal ein bisschen mehr austesten. Also können wir gerne auch bei uns in den Dings verlinken oder so mal. Ja, kommt. Da loggst du dich ein und denkst, oh, das sieht aus wie Twitter. Also das ist irgendwie, es ist wirklich.
Ja, was an Blue Sky halt schade ist, dass es nicht so richtig offen ist. Also sie sagen zwar, sie wollen irgendwann, dass du deinen eigenen Server hosten kannst, aber zentrale Elemente dieser Infrastruktur sollen immer noch zentralisiert bei Blue Sky bleiben. Und damit fällt der Vorteil, den Mastodon hat, dass es einfach wirklich dezentral ist. Und ja, deswegen ja, und diese Offenheit
halt
von Blue Sky,
ist halt
ich kaufe
eine
das noch
Firma
nicht so wirklich.
Auch dahinter, die halt auch irgendwie, war das nicht auch bei Blockchain oder AI oder so, da hat auch irgendjemand Geld reingeschmissen, was irgendwie in diese Richtung geht, ne?
Mhm.
Was man kritisieren kann. Ja, genau. Deswegen muss man sich überlegen, ob man da sein will. Ich habe mir mal einen Account gemacht und habe gedacht, das sieht aus wie Twitter früher. Das ist irgendwie schon ein bisschen nett.
Ja.
Okay, was haben wir noch?
Es gab ein neues COD. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Was?
Ein was? Das Computerspiel, COD.
Gesundheit? Nee.
COD? Call of Duty?
Ah, Das
Computerspiel? COD?
Das habe ich schon mal gehört.
Hast du schon mal gehört? Ja, das ist ein Computerspiel, so ein Kriegscomputerspiel. Ja. Da gab es wohl ein neues, das heißt Black Ops 6.
Ah.
Und da kann man jetzt entweder kann man das selber spielen oder ich habe hier das ein Playthrough verlinkt. Und es ist crazy, wie weit Computerspiele, wie die aussehen. Und also das ist wirklich so ein bisschen das Gefühl, du spielst einen Film. So von der Grafik und von Storytelling und nicht unbedingt ein guter Film, schon mehr so ein James Bond Film. Logischerweise, also irgend so ein Action Trashy.
AI generiert das.
Ja, wenig Story und so. Story nicht super deep und so. Aber also ist wirklich, also finde ich wirklich impressive.
Okay, und du hast jetzt hier ein Video verlinkt, wo man sich das da mal anguckt.
Genau, ich habe so ein Playthrough. Okay. Also wenn ihr das nicht selber spielen wollt, aber euch das trotzdem mal anschauen wollt oder da einfach mal reinschauen wollt, kann man das machen. Beziehungsweise man kann sich auch die ganze Mission halt anschauen. Ist nur irgendwie, also nur schon irgendwie, was ist das? 1, 2, 3, 4, 5 Stunden? 6,5 Stunden oder so.
Gott. Aha. Okay.
Keine Ahnung, kann man machen.
Man kann ja mal reingucken.
Genau, okay. Genau. Also wenn man sich dann einfach mal so ein bisschen anschauen will, kann man da einfach ein bisschen mal in die Videos reinklicken und schauen, wie so ein Computerspiel heute aussieht. Oder man kann sich das natürlich auch irgendwie kaufen und selber spielen. Also ja, der Singleplayer ist ja irgendwie so, ja, irgendwo um die 6-7 Stunden. Wenn man das so auf normaler
Gut. Call of spielt. Duty Black Ops 6. So, genau. Und dann hast du noch JJ.
JJ, hat jemand von euch schon mal JJ probiert? Kennt ihr JJ?
Ich kenne JJ Abrams. Hilft es?
Ja, ja.
Der Typ von Star Trek und Star Wars.
Star Wars.
Der irgendwie alles gemacht hat.
Ich hab's gerade überlegt und dann ist mir aufgefallen, dass er beides gemacht hat, oder?
Der hat Star Trek gemacht und dann hat er gedacht, ach, Star Wars ist ja auch ganz lustig.
Ja, ich wollte jetzt möglichst viele Leute offenden, indem ich das sage, was er nicht gemacht hat, aber hat er einfach beides gemacht. Ist schon power. Ja, aber darum geht's sowieso nicht. Es geht um Jiu-Jitsu, was so ein Version-Control-System ist. Und das Coole ist, ihr könnt das einfach ausprobieren. Weil ihr könnt das parallel zu Git benutzen. Und
so wie Git das mit SVN gemacht
hat.
Genau,
und es hat ein Git-Backend und du kannst Leute bekommen nicht mit, dass du das benutzt. Du kannst das trotzdem noch auf GitHub pushen, benutzt trotzdem noch Git, ist irgendwie kompatibel. Und warum
will ich das machen? Also ich meine, macht das irgendwas besser?
Sieht interessant aus. Es funktioniert, ja, es ist auch Git im Hintergrund, aber es funktioniert ganz anders. Also du hast zum Beispiel, also jeder Change ist automatisch ein Change in deiner History.
Also immer wenn ich das committe, wird das...
Ohne dass du es committest. Also es gibt nicht, es ist dieses... Bei Git funktioniert ja vieles über diese Staging Area und dann musst du das ja von dieser Staging Area dann in Commit, dieser Git Index. Und das gibt's halt bei JJ nicht. Ich muss aber sagen, ich habe nur mal so vielleicht eine halbe Stunde oder so. Also jemand hat eine Präsentation, hat das mal vorgestellt, was ich gesehen habe. Und dann habe ich vielleicht, eine Viertelstunde mal so ein bisschen damit rumgespielt. Also ich habe jetzt noch keine. Darum ist es in Pix und nicht sonst irgendwo. Weil ich kann noch nicht super viel dazu sagen. Und irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe halt Git gelernt. Ich weiß halt, wie Git funktioniert. Darum weiß ich nicht, ob ich das
nochmal weglernen will. Und
nochmal ein neues Tool lernen will, bevor ich sehe, ob sich das durchsetzen wird oder nicht.
Ja.
Und also es kommt irgendwie von Google, aber es ist halt kein Google-Produkt und es hat wohl auch ein Backend für ihr Google Monorepo-Ding, was man aber glaube ich nicht Open Source ist oder so. Aber sie sind irgendwie, glaube ich, an einem Open Source Backend dran, was dann direkt dieses JJ macht, ist dann irgendwie vermutlich besser, höher, weiter, was weiß ich. Sein soll, aber das ist, glaube ich, noch nicht ready. Aber das, ja, das Git Backend ist irgendwie production ready und kann man wohl.
Hm. Gibt's auch für nix, also von dem her ist es.
Genau. Genau, gibt's aber auch, glaube ich, für ziemlich alles andere, also ist nicht so ein.
Ja, aber scheinbar scheinen die Leute hier auch nix affin zu sein. Und ist in Rust geschrieben, also.
Genau,
ist in Rust der Programmiersprache, die ja noch viel besser ist als Python.
So, genau, beste Programmiersprache seit immer und, soll stabil sein und, ja.
Gut.
Und eben, das, man kann's halt recht gefahrlos parallel in einem Git-Repo einfach mal ausprobieren. Muss halt nicht irgendwie alles migrieren, sondern du kannst es einfach in Kombination mit Git benutzen.
Okay, dann könnt ihr das mal ausprobieren und mal Bescheid geben und Felix probiert es auch noch weiter aus und macht das als Thema in einer der nächsten Sendungen.
Vielleicht.
Außer er findet es dann so blöd, dass es dann...
Vielleicht, also das weiß ich nicht, wie eben gesagt, ich habe ein bisschen damit rumgespielt.
Was aber jetzt
weiß
noch nicht...
Ich habe jetzt noch nicht so, es hat mich persönlich jetzt noch nicht so gehuckt, dass ich sagen muss, so ja, oh, super cool. Aber es ist also sicher interessant, mal ein anderer Ansatz und so.
Jo.
Ja. Chat schlägt übrigens Rust der Woche vor, finde ich gut, können wir mal einführen und einfach immer ein Rust-Projekt der Woche picken.
Ja. Ja, hätten wir natürlich auch beim Linux-Kernel sagen können, dass wieder mehr.
Ja, hat auch irgendwelche Rust-Dinge,
ja,
genau.
Ja, genau. Alles, was mit Rust passiert ist. So, und dann hast du noch Read-Only mitgebracht. Was ist Read-Only? Und ist es in Rust geschrieben? Sonst brauchen wir es ja nicht.
Nein, es ist nicht. Es ist bestimmt C. aber es ist Teil des, ich glaube, es ist Teil des POSIX-Standards. Und du kannst Shell-Variablen Read-Only machen.
Okay.
Wusstet ihr das? Wusstet ihr vermutlich nicht. Habe ich
Nein.
auch irgendwie.
Hä? Und dann?
Gelernt.
Wie? Und warum?
Ja, da kannst du es ja halt nicht mehr ändern.
Ja.
Also es gibt halt ja manchmal hast du ja Variablen in Shell.
Ja,
und
öfter. Hm.
Und meistens sind die eigentlich read-only, also meistens sind das halt.
Ja, oft setzt man sie nur einmal und benutzt sie dann
genau,
die ganze Zeit, ja.
Genau, und die sollten nicht mehr geändert werden und mit read-only kannst du das so ein bisschen sicherstellen.
Forcen, okay.
Enforcen, dass das so ist.
Gut, und wie das
genau,
funktioniert,
genau, das ist einfach so ein POSIX-Ding. Kann man
jo.
Benutzen. Read-only.
Wunderbar. Dann sind wir durch mit unserer kleinen, feinen Sendung. Anderthalb Stunden hat nicht gereicht, aber also es liegt doch an Felix. Dass
die Schlussfolgerung machen wir dann in der nächsten Sendung, okay. Was das jetzt bedeutet.
Aber nichtsdestotrotz, ihr wisst jetzt, dass ihr euch unbedingt JJ angucken müsst und mehr Podcasts hören. Und sowieso und überhaupt und natürlich Spiele spielen müsst. Android Tournament.
Hallo
ich
Amazon.
Kein Amazon mehr. Genau, aber Spiele spielen. Und VMware Workstation brauchen wir nicht, weil kann man sich eh nicht runterladen. Das ist alles nur Fake. Das ist alles nur, die wollen euch nur irgendwo was verkaufen, dass ihr einen Account macht und dann verkaufen sie euch VMware und dann haben sie euch auch wieder drin oder was auch immer.
Es läuft halt nicht bei denen, die müssen Daten einsammeln, damit sie deine Daten verkaufen können.
Ja, genau. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Gut, dann gucken wir mal, ob wir das Unterseekabel bis dahin wieder zusammengeknöpert haben bis zur nächsten Sendung. Und ansonsten wünschen wir euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Mit Gerät.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.